Losleg, losleg. Okay, dann machen wir das. Wunderbar. Willkommen zu einer weiteren Folge von Nicht noch ein Politik-Podcast, der 5. Folge. Und heute machen wir ein virtuelles Format. Das heißt, wir zeichnen auf ein Gespräch zwischen mir, zwischen Johannes, zwischen Maria und zwar im Zoom und vielleicht auch zwischen einigen von euch. Das heißt, wir haben hier Publikum, wir haben digitales Publikum und ja, wird sich zeigen, wie das Ganze im Detail abläuft. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin Jens Kudlarek. Unser Thema heute ist, wie Rechte reden. Und das ist auch euer Newsletter, euer Projekt. Lieber Johannes, liebe Maria, herzlich willkommen erstmal. Man sagt herzlich willkommen, so fängt man eigentlich üblicherweise ein Gespräch an.
Ja, hi. Danke, dass du uns eingeladen hast. Wir haben ungefähr null Podcast-Aufzeichnungserfahrung und freuen uns, dass wir das jetzt mit dir einfach teilen dürfen, unser erstes Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Hättest du das nicht gesagt, hätte man es auch gar nicht gehört. Ne? Das ist immer so. Nein, alles cool. Wir sind hier ganz entspannt und alles cool. Also, und ich bin ja auch ein Newbie im Podcast Neuland sozusagen, aber ich finde, das wird, glaube ich, kein Ding werden. Also, vorab, ich habe euch gerade so angekündigt, wie Rechte reden heißt euer Projekt oder wie nennt ihr das überhaupt? Ist das primär Journalismus für euch, was ihr da tut? Ist das Aktivismus? Ist das Wissenschaftskommunikation? Ist das von allem etwas? Also, was macht ihr da überhaupt und was ist wie Rechte reden? Vielleicht stellt ihr euch selber so ein klein bisschen vor.
Ja, also ich würde es eher unter dem Journalismus gern firmiert sehen, denn uns wird zum Beispiel auch oft nahegelegt, dass wir bitte nicht AfD schreiben sollen, sondern A-Stern-D, ne, oder Hashtag No AfD. Das würde ich zum Beispiel eher in die aktivistische Ecke verorten. Ich glaube, wer den Newsletter liest, kann feststellen, dass der sich ziemlich eindeutig gegen die AfD, gegen die neue Rechte richtet, das aber eher weniger mit einem aktivistischen Werf, den wir da versuchen, in den Newsletter reinzubringen, sondern eigentlich wirklich eher in der Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftszusammenfassung von anderen Menschen.
Ja, letztendlich glaube ich, dass wir Sachen zusammensuchen und die aufschreiben und dann irgendwie das zu einem schönen Thema zusammenfassen und das Woche für Woche. Ich weiß nicht, ob man da so ein Label da draufkleben muss. Also für mich muss das nicht. Wir haben beide Journalismus gelernt. Das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir daran haben. Also wir möchten sauber arbeiten. Uns ist auch schon der ein oder andere Fehler unterlaufen. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch schon längere Leser, Leserinnen jetzt hier dabei sind. Die haben auch schon mal den ein oder anderen Newsletter zweimal bekommen oder die ein oder andere Korrektur. Das gehört dann einfach dazu. Aber wir wollen damit irgendwie transparent umgehen. Und ansonsten versuchen wir das so nach bestem Wissen und Gewissen zu gestalten. Genau.
Ja, schön gesagt. Ist ja eher ein Merkmal von gutem Journalismus, oder? Dass man auch selbstkritisch ist, dass man transparent arbeitet, dass man die Leute dran teilhaben lässt, was man macht und wie und so. Ich finde, das macht ihr ganz gut. Und du hast es schon gesagt, ihr macht das echt häufig. Ihr macht einen neuen Text in der Regel pro Woche, ne? Also wöchentlich seit letztem Jahr. Ich rühme mich auch, einer der frühen Follower zu sein. Glaube ich zumindest, keinesfalls einer der ersten, aber schon relativ. Also ich bin seit letztem Jahr dabei, auf jeden Fall. Und das auch ganz gerne. Und das auch ganz gerne und lest da immer mit und so. Und ihr habt echt einen geilen Output. Also echt einen großen Output, aber auch qualitativ. Also ich wollte schon gerade sagen, so aus Spaß, so merkt man gar nicht, dass ihr Profis seid, dass ihr vom Fach seid. Das merkt man total. Das merkt man richtig. Ja, eben.
Also tatsächlich versuchen wir auch überall immer Links dahinter zu packen. Ne? Wir merken das auch, wenn wir zum Beispiel jetzt auch die KollegInnen vom Spiegel und Co. zitieren, die haben das dann auch nicht mehr nötig, ist auch völlig in Ordnung, dass die dann jetzt nicht hinter jeden Fakt dann immer noch mal einen Link und Link und Link packen, aber uns ist das ganz wichtig, dass wir dann sagen, so hey, wer Bock hat, sich weiter zu informieren, wer diesen Leuten hier, Maria und Johannes, die sie nicht kennen, misstraut, der soll bitte sich alles anklicken, alles verlinkt, dies, das, also ja.
Ja, uns geht es ja auch einfach nicht darum, dann die Leute auf unsere Plattform zu halten oder sowas. Also jetzt mal in dieser journalistischen Logik zu denken oder sowas. Also wir wollen das jetzt nicht monetarisieren, die Leute dann auf den nächsten Artikel, unseren nächsten Artikel verweisen. Uns geht es ja einfach tatsächlich darum, eine gute Arbeit einfach abzuliefern. Und da sind sowas wie Links und so weiter und Weiterleitungen. Natürlich, das gehört bei uns dazu, ganz klar.
Wollen, das schließt sich auch gar nicht aus. Eine gute Arbeit machen und Geld damit verdienen ist ja wahrscheinlich etwas, ist ja kein komplett weltfremdes Konzept, sondern etwas, das wir alle,
Im
ich inklusive
Journalismus schon.
natürlich.
Im Journalismus ist es nicht üblich, ja. Also da macht einfach jeder für lau. Wir haben uns da so eine Umsonstkultur rangezogen.
Okay, du hast recht.
Ja.
Aber das ist eher, wie es nicht laufen sollte. Ich kenne es natürlich auch, schreibe ja auch journalistisch hier und da und so. Da hat er recht. Die Honorare könnten ein bisschen besser sein und das Modell, die ein oder anderen Modelle sind im Wanken. Weswegen wir auch, und wir kennen uns auch darüber, ja auch zum Crowdfunding übergegangen sind. Ne? Also Steady ist ja auch unsere Plattform, kann ich immer sagen. Als Steady-Kolleginnen heiße ich euch ja willkommen und Grüße gehen raus auch, ne, ans Steady-Team, würde ich auch mal sagen, dass die das ermöglichen. Ist auch eine coole Nummer eigentlich. Ja, und auch eure Projekte wie unsere, wie euers, wie meins auch ermöglichen. Also, bevor wir hier in den Werbeblock, in den Folgt uns und supportet uns Werbeblock abgleiten, der kommt natürlich gegen Ende, aber nicht am Anfang. So, will ich zurück zum eigentlichen Thema. Nämlich, wann war für euch beide der Punkt, dass ihr gesagt habt, da braucht es jetzt einen Newsletter, der sich Redeweisen, Strategien, auch Propagandaformen, können wir ruhig sagen, von AfD und Co. widmet. Also, wie gesagt, das ist wann ist das? Letzten Herbst, habt ihr, glaube ich, ne? Letzten Herbst ist begonnen. Aber wie ist das? Ist das halt was ein langer Prozess, oder?
Genau, wir haben am 9. November angefangen, aus Gründen. Und ja, also das war, glaube ich, schon, also für mich war es schon ein sehr langer Prozess, ne? Ich komme aus Leipzig, aus Sachsen. Wir haben hier in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft sehr viel, sage ich mal, persönliche Betroffenheit vom Thema AfD-Pegida. Und das ja, fand ich immer sehr schwierig. Am Anfang konnte man irgendwie noch cool über die AfD reden. Das war irgendwie so eine Partei, die wollte raus aus dem Euro. Und das hatte auch irgendwie so Gründe. Es war zwar irgendwie radikal, aber durchaus eine legitime Forderung. So, und das ist natürlich, hat sich dann immer weiter verschlimmert, so ungefähr. Und eben auch innerhalb meiner Verwandtschaftsverhältnisse und meines Freundeskreises dann eben auch. Und dazu muss ich aber auch sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich unpolitischer Mensch. Also ich habe zwei große Brüder, die irgendwie in den 90ern mit den Nazis und dann sie selbst waren links und da irgendwie zu tun hatten, ne? Wie, glaube ich, viele irgendwie, sage ich mal, Ü40 jetzt davon vielleicht auch erzählen können aus dem Osten. Das war bei mir nicht. Also als die AfD sich gegründet hat, war ich 22. Ich komme aus einem gesättigten Umfeld, alles cool bei mir, ne? Klimakrise, das gab es damals noch nicht, also zumindest nicht medial. Genau, und ja, je weiter das aber jetzt fortschritt und auch jetzt mit der Geburt unseres Kindes, desto mehr habe ich mir Gedanken gemacht, so, was für eine Welt leben wir hier eigentlich? Was ist hier eigentlich gerade los? Was geht hier ab? Und das muss ich dann auch sagen, das ist in der Symbiose mit dem, was Johannes kann, sind wir dann zu diesem Ansatz des Newsletters gekommen, weil wir eigentlich nicht nochmal einfach nur einen Faktencheck zum Beispiel machen wollen. Erstens hätten wir das nicht leisten können, jetzt nach hart aber fair uns noch nachts hinzuhocken und zu Fakten zu checken. Zweitens gibt es das halt alles schon so. Und deswegen haben wir einen einzigartigen Ansatz gesucht, der sich eben mit eben Johannes Expertise ganz gut gefunden hat. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Und ja, aber der Weg dahin war schon, selber aktiv zu werden, war schon recht lang, zumindest für mich.
Es ist nett, dass du jetzt immer von meiner Expertise
Ich
sprichst.
wollte gerade sagen, drängt dir die Frage auf Johannes, was kannst du denn? Was ist denn deine Expertise?
Kannst du
Ja, also
eigentlich?
ich würde mich gar nicht als Experte sozusagen bezeichnen. Ich lese mir Sachen von Experten durch und Expertinnen und versuche das dann sozusagen so ein bisschen breitenwirksam aufzubauen oder aufzuschreiben. Ich bin so interessierter Laie auf diesem Gebiet. Das ist, glaube ich, so meine Selbstbeschreibung. Ich habe Wissenschaftsjournalismus studiert und hatte dann in meinem Master, habe ich mich dann aber tatsächlich schon mit der AfD beschäftigt und mit der Sprache der AfD. So, das war das allererste Mal, dass ich damit zu tun hatte. Und seither bin ich davon fasziniert. Also, das klingt jetzt so ein bisschen sehr positiv, aber ich finde eben diese Art von öffentlicher Diskursbeeinflussung und im zweiten Schritt dann eben auch Politikbeeinflussung, ohne am Anfang nicht mal in der Opposition zu sitzen, und geschweige denn jemals regiert zu haben oder mitregiert zu haben, finde ich faszinierend. Und ich weiß nicht, ob man daraus sehr viel ableiten kann für die gute Sache, also außer eben das Verständnis, ob man das tatsächlich auch mal in die richtige, in unsere progressiven Bahnen sozusagen lenken kann, also ob man von denen lernen kann oder ob es in erster Linie einfach darum geht, es zu verstehen, um nicht darauf reinzufallen. Aber dieses Entschlüsseln, Verstehen, Nachvollziehen, das war mir wichtig. Und so bin ich da irgendwie dazu gekommen. Und das hat mich auch wirklich seit meiner Masterarbeit irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ja, jetzt mittlerweile ist es so, dass also letztendlich ist es so eine Selbstermächtigung. Ich bin fasziniert davon, ich konnte es mir nicht genau erklären und irgendwie muss man halt anfangen. Und das war sozusagen, irgendwann war dieser Punkt erreicht für uns beide, dass wir gesagt haben, wir wollen das machen und wir sind beide relativ unterschiedliche Menschen, was so unsere Arbeitsweisen angeht, aber wir ergänzen uns ganz gut und deswegen haben wir jetzt versucht, zum ersten Mal als Paar so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und ja, wir ergänzen uns bisher ziemlich gut. Also mit wenigen Ausnahmen, das ist auch der Grund, warum wir sozusagen diesen Output generieren, auf den du schon angesprochen, den du schon angesprochen hast.
Voll, voll, voll. Also ich finde es echt ein gutes Teamwork. Natürlich kriege ich jetzt das finale Produkt oder wir alle kriegen den finalen Newsletter, der, wie gesagt, gut aufgebaut ist, gut recherchiert ist, viele interessante Facetten hat. Und auch was du sagst mit Faszination, das kann ja irgendwie auch neutral sein. Ne? Man ist ja nicht nur von schönen Dingen und guten Dingen fasziniert, sondern auch von Abgründen und von schlechten Verhaltensweisen oder unmoralischen Verhaltensweisen. Für mich ja auch, ne, was Ethik angeht oder Philosophie. Ne, also es beschäftigt sich ja auch nicht nur mit den schönen Dingen der Wirklichkeit. Und dieser Empowerment-Aspekt, den du ansprichst, der ist, glaube ich, auch für meine Arbeit gar nicht so unwichtig. Also etwas verstehen wollen und dadurch, dass man etwas vielleicht besser versteht oder Haltung einnehmen können, geht ja auch erst, wenn man sich ein paar Gedanken macht und weiß, was ist überhaupt meine Haltung und wie ist das überhaupt? Und ich muss so alles auf so Waagschalen werfen und so, und dann so abwägen halt. Und bei mir war es, glaube ich, Populismus technisch doch Donald Trump, ja, Donald Trump und Konsorten. Also auch in meinem 2017er Buch, der Aufstieg des Mittelfingers, da geht es eigentlich um Beleidigungen und Hate Speech und Hassrede und auch Battle Rap und Meinungsfreiheit und all das, aber eben auch Populismus und eben auch dann Trump und die Frage, wie Leute und AfD auch schon. AfD kommt schon vor, nicht viel. Aber da frage ich mich auch, wie kann das sein, dass Leute, die so reden, so, ja, so populär und so anschlussfähig sind?
Hätte ich gleich mal direkt eine Frage an dich. Also weil mich Donald Trump auch wirklich so ein bisschen interessiert, was glaubst du denn, wie sehr er sich an Redenschreiber hält oder wie sehr er sich an Skripte hält? Weil ich finde sozusagen vieles, was da am Ende bei rum rauskommt, ist genial oder fast so genial mit der Wirkung, die es entfaltet. Aber wenn man dann teilweise diese verschriftlichten Reden sieht, dann muss man sofort an Covey denken oder sowas. Also dann ist es ja super wirr.
Ja, boah, gute Frage. Ist natürlich Spekulation von außen, aber ich würde sagen, dass jemand wie Donald Trump, jemand, der super viel redet, reden muss von Berufswegen und offenbar auch total publikumsgeil ja auch ist, ne? Also der einfach das Publikum ja auch will und braucht. Ich glaube, der freestylt schon viel. Und er sagt sich ja auch immer dasselbe, ne? Es ist ja immer, die Demokraten sind böse und Migration ist böse und wählt mich und die bösen Eliten und so. Und ist ja eigentlich genau dasselbe Lied, das die AfD ja auch singt. Die haben ja eigentlich auch so immer so ein paar Evergreens und ein paar Hits auf ihrem Album. Und die müssen ja immer wieder quasi dasselbe sagen und so. Und ich glaube, wenn man das in ein paar Jährchen macht, so dann kann man, oder ich merke es ja auch bei mir, ne? Bei manchen Themen oder wenn man eine Vorlesung hält oder so, ne? Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann hast du irgendwann halbwegs. Das heißt, nicht jeder Satz läuft nicht gerade und nicht heute wird jeder Satz gerade laufen, auch bei mir nicht. Aber so einen minimalen Autopiloten hat man dann schon. Also, dass ich so einen Satz anfangen kann und ich weiß nicht, wo er endet und er endet meist doch halbwegs präsentabel. Ich glaube, das geht Donald Trump mit seiner hasserfüllten Rede ähnlich. Der wird dann einfach irgendwas sagen und dann fängt er irgendwie an mit Migration und dann endet das natürlich auf, ist doof oder so. Aber wie er es dann im Detail macht, glaube ich, wie er es dann im Detail macht, ich glaube, der improvisiert dann schon viel. Oder vielleicht anderes oder spannendes Thema gleich in dem Kontext auch, Redeweise und Rhetorik. Da sagt man ja auch ganz viel, dass die AfD in Deutschland heutzutage ihre Bundestagsreden auf TikTok trimmt, also auf TikTok hintrimmt. Könnt ihr da ein bisschen was erzählen, was da eure Beobachtung ist oder auch Kenntnis? Also die TikTok-Ability ist doch schon echt ein Thema heutzutage offenbar, oder?
Also es gibt da so ein Interview, das wir dazu im MDR gefunden haben und da sagt der, weiß ich nicht, was er ist, Kultussprecher oder sowas der AfD, dass es sehr viele mittlerweile gibt aus der Partei, die es genauso machen. Und ich habe mir dann mal angeschaut, wie so eine Rede von Alice Weidel aussieht und habe mir das auf YouTube angeschaut, einfach weil man bei YouTube eben Kapitelmarken einsetzen kann. Und da sieht man das eben ganz genau. Es sind 60 bis 90 Sekunden. Jede 60 bis 90 Sekunden Einheit einer 10 bis 12 Minuten langen Rede hat eine eigene Dramaturgie. Die Rede ist oder die Sprache ist super, super radikalisiert innerhalb dieser 60 bis 90 Sekunden. Also es sind so abgeschlossene Sinneinheiten sozusagen. Und es ist halt total TikTokisiert. Ja, also, und das ist, sie machen auch kein Geheimnis draus. Also, was man ja, glaube ich, so ein bisschen sagen kann, das ist so ein bisschen so eine alte oder so ein altes Phänomen, ist so eine trialogische Kommunikation. Also, sprich, dass man nicht nur mit den Menschen redet, die einem gegenüber sitzen, im gleichen Raum sitzen. Also, jetzt, wenn man im Parlament beispielsweise steht und da seine Rede hält zu einem aktuellen Thema, dann redet man nicht nur die Opposition und die anderen Parteien an, sondern man redet eben auch noch für die Wähler, Wählerinnen. Und bei der AfD ist es ganz klar, dass sie eigentlich diese trialogische Kommunikation eigentlich lässt und eigentlich nur noch für TikTok produziert. Also es gibt da nichts anderes mehr. Also es ist so wirklich eigentlich ist es ein Missbrauch der Redezeit, eigentlich ist es ein Missbrauch des Parlaments, wenn man ganz ehrlich ist. Oder ist es zumindest meine persönliche Meinung.
Nee, ich bin da bei dir. Also da wird eigentlich ja schon das, also die aktiven, die räumlichen Zuhörerinnen im selben Raum werden quasi ausgeklammert und man adressiert das und der potenzielle Dialog wird dann von vornherein zum Monolog, ne? Und dann sagt man, dann spult man seinen Scheiß ab so und dann macht man ein Video draus und lädt es hoch und lässt sich dann dort feiern. Und das ist schon,
Wobei ich in Frage stellen würde, sozusagen, wie viel Dialog die AfD grundsätzlich im Parlament schon immer gemacht hat oder vorhatte. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen um Konsensbildung geht. Es ging nie um Kompromissschließung. Da schon immer auch darum, Themen zu setzen, Narrative zu setzen, Schlagwörter reinzubringen und damit Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also das ist jetzt sozusagen nur noch mal eine Steigerung davon, dass man jetzt sagt, okay, man weiß ganz genau, wohin man am Ende diese Rede spielt, während man früher eben versucht hat, durch radikale Worte, durch radikale Äußerungen in die Medien zu kommen, weiß man es eben jetzt, man kann es jetzt selbst gestalten, man hat es jetzt selbst in der Hand und ist sozusagen der eigene Regisseur des Ganzen. Und ja, eigentlich ist es sozusagen eine professionelle Steigerung.
Ja, man klammert den Mittelsmann aus, ne? Also die Medien als klassische Brücke in die Öffentlichkeit wird ja heutzutage einfach ausgeklammert durch die sozialen Medien und so. Und mir ist gerade eingefallen, vielleicht könnte man zynisch sagen, da wo die AfD besonders dialogisch ist im Bundestag, ist, wenn, dann überhaupt bei den Beleidigungen. Also wenn die was reinrufen und die anderen Redner und Rednerinnen halt beleidigen, so dann ist das selbstverständlich ein ekliges Ping-Pong hin und her irgendwie von Vulgaritäten. Und da gehen sie auf Sprecherinnen ein, aber sonst eigentlich nicht. Das stimmt auch. Ja, wir sind mitten im Thema Rhetorik von rechter Politik, von Rechtspopulismus, von Rechtsradikalismus. Es gibt ja auch, also euer Newsletter heißt Wie Rechte reden. Das hat mich sofort interessiert, als das neu war und gedacht, cooler Fokus. So, ne? Weil es gab ja ganz lange auch diese mit rechten Reden, diese Idee, dass man irgendwie, die gibt es ja immer noch, ne? Die Idee,
Ja, die
dass
erlebt ja gerade
man.
seine Wiedergeburt, genau.
Ja, genau. Erzähl, was woran denkst du?
Na, es gab ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Auftritte der AfD es jetzt in den letzter Zeit in den Talkshows gab, aber sie waren jetzt fast überall wieder in den großen Talkshows mit Übernahme von Karin Joska, besonders, die ja dann so ein bisschen den Kurs von Anne Will verändert hat, die das davor ja eher so ein bisschen reduziert hatte oder es, glaube ich, sogar eine Zeit lang ganz hat bleiben lassen. Und das hat sich jetzt stark gewandelt. Mit Sicherheit sozusagen auch mit dem Superwahljahr mit Europa und den ostdeutschen Bundesländern, Landtagswahlen, genau. Aber trotzdem, es ist, ja, wir haben das ja aufgeschrieben, wir sind da nicht so der Fan von, nicht so die Fans von.
Aber auch ihr wieder, sie sind ja nicht Fans von, weil wir das selber blöd finden oder so, ne? Sondern auch da haben wir uns ja dann eher an Leuten orientiert, die davon Ahnung haben und die sagen, so eine Natascha Strobel, die halt in einem langen Text, also die sich selbst sehr stark mit der Szene beschäftigt, mit der identitären Bewegung in Österreich beschäftigt, die jedes Narrativ in- und auswendig kennt, ne? Und hier wahrscheinlich über unsere Inhalte vielleicht vor Lachen nicht in den Schlaf kommen würde, aber selbst die sagt, mir fallen ad hoc nicht, ich kann das ad hoc nicht dechiffrieren, was sie immer alles sagen. Ich kann nicht die politische Ideologie plus das Narrativ plus die Wortumdeutung plus, weil es nicht alles gibt, mitdenken, während wir hier gerade mal miteinander plaudern. So, und mir fällt dann auch im Nachhinein bei einer Aufzeichnung vielleicht noch was auf und ein. Und da finde ich einfach und sozusagen daraus abgeleitet, finde ich einfach, dass sich die JournalistInnen hier maßlos überschätzen. Ja, eine Karin Miosga kann nicht in der einen Woche über die Bauernproteste sprechen, in der nächsten über einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und in der dritten dann über die AfD und in allem gleich stark sein. Das ist ja auch nicht vorzuhalten, aber da muss man halt so selbstreflektiert sein und dann halt jemand anderen vielleicht irgendwie mit ins Boot holen, der vielleicht dann dagegenhalten kann. Ne? Oder ein Thilo Jung bei Jung und Naiv oder ganz zu schweigen von den KollegInnen bei WeltTV, ja, die da versucht haben, Vogt und Höcke auseinanderzunehmen, mehr schlecht als recht. Ja? Also das fand ich einfach eine maßlose Selbstüberschätzung, die mich sehr ärgert mittlerweile.
Verstehe ich, ja, ja. Gut. Also,
kurze Brandrede. Entschuldigung.
Nein, dafür 10 Minuten drin.
Nein, dafür bist du hier. Für Brandreden bist du hier auf jeden Fall. Oder natürlich auch nicht, auch für die ausgewogene Rede. Aber ja, gut, man könnte gegenargumentieren. Selbstverständlich haben die Profis hier, Thilo Jung oder auch Miosga und Co., die haben Teams. Ne? Die haben Teams dahinter, die für sie recherchieren und ihnen wahrscheinlich schon die Filetstücke des Wissens und der Wirklichkeit servieren und in der Vorbereitung. Hätte ich auch manchmal ganz gerne. So Leute, die mir einfach alles zuarbeiten und dann hätte ich das schon da. Das wäre, glaube ich, aber du hast recht, trotzdem
genau,
können die nicht.
Genau, entschuldige bitte, dass ich dich da unterbreche, aber genau, man hat es bei dem Thilo Jung, der sich 6,5 Stunden mit Maximilian Krah unterhalten hat, hat man es gesehen, dass er das Buch gelesen hatte von ihm, Politik von Rechts, Manifest für ein neues Deutschland oder irgendwie sowas. Und er hatte das gelesen, hatte sich Sachen angestrichen, dies, das, aber er konnte halt diesen rechten Hardliner überhaupt nicht als denjenigen zeigen, der er ist, sondern hat auf einem sehr niedrigen Niveau versucht, ihn irgendwie ins Boxhorn zu jagen irgendwie. Und das war einfach zu platt. Und deswegen hat das auch nicht funktioniert. Und wie gesagt, deswegen denke ich, natürlich, die haben Teams, die ihnen die Themen geben, die ihnen typische Aussagen dazu nennen, die ihnen die Fragestellungen vorbereiten, die ihnen die Fakten dazu nennen und so weiter. Aber die haben eben nicht dieses gesammelte Wissen, was eben nur über Wiederholungen, über sich damit auseinandersetzen kommt. Und das können sie eben teilweise auch nicht haben. Und das, wie gesagt, ist ihnen nicht vorzuwerfen. Aber ja, finde ich, ist ein ganz schwieriger Drahtseilakt. Und man muss auch dazu sagen, da zur Wahrheit gehört eben auch, dass die AfD in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja tatsächlich am allerwenigsten Sendeplätze hatte im Vergleich zu den Mandaten, die sie im Bundestag stellt. Also sie haben irgendwie ganz wenige Prozentsätze, sogar die Linke, die eigentlich weniger Mandatsträger hat, kam öfter vor in diesen Talkshows. Und das ist dann natürlich auch Frage, darf man das so machen als öffentlich-rechtliches Fernsehen? Ne?
Also ich möchte auch noch eine Sache ergänzen, weil du warst schon ganz durch.
Entschuldigung.
Aber es gibt ja ganz viele Versionen von Maximilian Krah. Also es gibt Maximilian Krah ist ja nicht immer Maximilian Krah. Er redet ja nicht bei Jung und Naiv genauso, wie er auf irgendeinem Parteitag spricht. Ja, es gibt eine ganz radikale Version von ihm und es gibt eine total gemäßigte Version, die zu Jung und Naiv geht, 6,5 Stunden durchhält.
Habt ihr das gesehen? Habt ihr das? Ich hab's mir ich wollte gerade sagen, noch nicht angetan, aber ich gebe es ganz offen zu. Ich guck mir das doch nicht an. 6,5 Stunden Maximilian Krah, also vielleicht gegen Honorar, aber nein, Quatsch, nein, im Ernst ist es, das ist ja eigentlich, da muss man ein bisschen. Ich finde es toll, wenn man das anguckt und man sollte es, irgendwer soll das angucken, weil es ja die Öffentlichkeit, weil es ein großer Kanal ist. Aber ich konnte mich nicht, ich kann mich nicht überwinden, mir einfach jeden O-Ton anzuhören. Aber ja, krass, 6,5 Stunden, echt? Wow.
Ja. Also ich bin großer Fan von Thilo Jung.
Ich finde einfach Maximilian Krah, sagst du.
Ich bin grundsätzlich, finde ich, sucht er so seinesgleichen, diese Breite und Tiefe, die er oft in Interviews erreicht. Und er hat auch schon sehr, sehr viele AfD-Politiker, Politikerinnen eingeladen. Über
und
die
entzaubert.
Jahre hinweg. Nee, also es ging vor allem irgendwie so 2017, 2018, 2019 war das so, wo das so ein bisschen größer geworden ist. Also da war so die Hochzeit, wo er sehr viele hatte. Aber er hat jetzt halt 6,5 Stunden sozusagen mit jemand gesprochen, der dann halt immer gesagt hat, nee, so radikal würde ich das jetzt nicht sagen. Und also, wie willst du dann darauf reagieren? Ja, okay, aber sie haben das ja da und da schon gesagt. Ja, aber sie müssen verstehen, ne? Dann wird es alles ein bisschen differenzierter dargestellt. Dann wird es vor allem mit einem ganz ruhigen Gestus und so weiter dargestellt. Also, der hat sich dann auch sehr gut im Griff. Der war dann...
Ja.
Weiß ich nicht, Maria, du hattest den Teil, glaube ich, sogar dann über ihn geschrieben. Der wirkte wählbar. So, und das ist ja wirklich so das ganz furchtbares Urteil eigentlich.
Das stimmt. Also, wie gesagt, er wirkte halt genauso auch, ehrlich gesagt, wie ja auch. Ich fand auch den Höcke jetzt nicht schlecht in diesem Interview. Mario Vogt versus Höcke auf WeltTV. Da habe ich auch gedacht, Mensch, der hat ja seine Punkte, ne? Und dann guckt man sich das halt als Wählerin an, die halt vielleicht keine tollen Newsletter liest, ja, aber und denkt sich so, ja, ist doch ein sympathischer Mann, so, ne? Und man, das finde ich halt auch schwierig. So, jetzt haben wir aber genug zu zweit monologisiert. Jetzt können wir noch
nein. Mit nein, nein, nein. Ja, wenn man, ja, gut, bei Höcke, wenn man die Hitler-Zitate nicht gleich erkennt oder die SA-Parolen und so. Und ja, da sind wir eigentlich bei der Rhetorik der Rechten, ja. Und das ist ja einfach so, seien sie, wie beherrscht sie auftreten, wie bürgerlich ist ja, obwohl das ja auch schon wieder ein schwieriger Begriff ist, ne, was ist schon bürgerlich und was nicht, ne? Also so normativ gesehen. Und ich habe auch gesehen, auch in der Recherche zu heute, dass die AfD auf dieser Politik von Rechtsgeschichte, dass sie den Begriff bürgerlich auch zurecht zurückweisen und den Begriff bürgerlich selber auch gar nicht. Das hat mich so im Detail überrascht, von Nebensatz oder so stand. Wir werden es nicht hinter dem Begriff bürgerlich verstecken oder sowas stand dann da. Und dann dachte ich, so ist das, wo mein erster Gedanke, eigentlich ist das doch das genau, was ihr Leute, also Faschisten wie Björn Höcke und dergleichen, ganz gerne machen, dass sie sich hinter eine Fassade der Bürgerlichkeit als eben Lehrer, als Akademiker, als Nachbar und als irgendwie Typ, der sich normal kleidet und so verstecken. Aber das fand ich nur vielleicht so als Nebenbemerkung. Zurück zur Rhetorik finde ich das Krasseste.
Warte, ich kann da ganz kurz einhaken.
Ja, bitte, bitte, ja, gerne. Gerne,
mit einer Sache, nee, uns ist es auch aufgefallen, jetzt nicht am Beispiel von bürgerlich, aber als die große Debatte um die Remigration und um den Geheimplan gegen Deutschland durch Korrektiv aufgekommen ist, hat man so zwei Entwicklungen gesehen oder so zwei Stoßrichtungen, die die AfD da hatte. Und die eine Stoßrichtung war eben genau das, was du sagst, so eben wieder so eine Selbstverharmlosung, alles gar nicht so schlimm, so ein bisschen leugnen, ja, so ein bisschen zurückrudern und so weiter, das, was man oft von ihr kennt. Und auf der anderen Seite gab es aber auch teilweise hohe Politiker, Politikerinnen von der AfD, die gesagt haben, nein, das ist unser Plan, genau so, wir wollen das durchziehen. Mhm. Also es gibt so eine, ich weiß nicht, so, es fühlt sich so an, als wären sie da sehr viel selbstbewusster geworden. Und sie wissen auch ganz genau sozusagen, dass sie halt einfach ihre Wähler, Wählerinnen, die wählen sie auch deshalb. Also die wählen sie, weil sie rechte, rechtsextreme, rassistische Forderungen haben und weil sie die versprechen umzusetzen. Und das Wählerklientel, das ist halt zu, ich glaube mittlerweile 50% haben die eine Kernwählerschaft, die ist sehr viel höher als bei anderen Parteien. Die lassen sich nicht mehr von anderen Parteien zurückholen, wie man ja sogar sagt. Ja. Und wenn die das an die adressieren, dann wissen die ganz genau, warum sie das machen mittlerweile.
Total, ne? Ich würde es auch sagen. Also da sind wir überhaupt, dieses Zurückholen-Argument ist ja immer so abenteuerlich. Und das ist ja bei diesen mitrechten Reden, ist ja so, dass die argumentative Überzeugung eigentlich oder im Vordergrund steht und dass man die irgendwie zurücklabern kann in den demokratischen Diskurs. Und das glaube ich bei einigen wenigen Unentschlossenen oder bei einer Minderheit sicherlich, aber bei so Hardcore-Leuten, schwierig, ne? Echt schwierig.
Ja, wir haben uns das nochmal angeschaut. Die Mitte-Studie erhebt das ja alle 2 Jahre. Und die letzte, da war, glaube ich, die Datenerhebung 22, 23. Und da war es so, dass die AfD-Wählerschaft zu 25% ein geschlossen rechtes Weltbild hat.
Ja.
Und das im Vergleich zur Gesamtwählerschaft, da liegt es bei 8%.
Ja.
Also das ist schon einfach ein riesiger Unterschied.
Also wer rechtsextrem denkt, ist bei den Rechtsextremen in Anführungsstrichen an der richtigen Adresse quasi. Wäre natürlich schöner, wenn es nicht so wäre. Aber auch rhetorisch gesehen, ich habe mir auch auf heute so nochmal so ein paar Notizen hier gemacht und nachgedacht. Und eine meiner Notizen war, auf kurze Distanz gewinnt der Rechtspopulismus auf rhetorischer Ebene. Auch deswegen, weil er ja eben all das machen kann, was die anderen nicht machen können. Ne? Also Verschwörungserzählungen, Desinformation, Beleidigung, natürlich irgendwie Täuschung und all das. Also wenn man wie Trump, um nicht dauernd die AfD zu nehmen, aber gerne auch AfD oder Trump oder so redet, dann kann man ja einfach irgendwie so Bullshit erzählen auch. Ne? Dann gibt es ja auch Flood the Zone with Bullshit und sowas. Und dann kann man einfach raushauen, raushauen, raushauen. Und schlimmstenfalls bleiben die anderen eben in den, verrennen die sich in Faktenchecks unter Metaebene. Ne, das ist dann genau das, was man gerade hatte, weil diese Metaebene, das Entzaubern oder was Nascha Strobel macht, ganz sehr gut macht oder was du auch gerade eben zitiert hast, ne, also das braucht ja viel mehr Raum und viel mehr Energie. So, wenn man den Leuten dann so zwischen die Zeilen guckt und einem vielleicht nicht so politisch vorgebildeten wie wir zumindest, die das ja auch in Teilen beruflich machen, dass wir dann einfach ja natürlich mehr Ahnung haben als die 0815-Leute, die das vielleicht nur so, der Fernseher erstmal an. Oder man hört halt mal so eine Rede oder sieht halt mal so einen Post. im Fernsehen, ne? Oder im Internet. Und rechtspopulistische, rechtsradikale, sage ich mal, Sprecherschaft ist an keine Diskursethik gebunden, ne? Die kann einfach jegliche ethische Grenze der Täuschung und der Beleidigung über die Bord werfen und sagen, Hauptsache ich profitiere.
Das ist auch tatsächlich, was der Politikwissenschaftler Johannes Hilje, der sagt das auch immer, dass das eben auch ein Trugschluss ist, dem die Medien da aufgesessen sind, ne? Dass sie eben, dass die AfD eben die Grenzen der demokratischen Öffentlichkeit sprengt, eben mit deinen, was du sagst, Verschwörungserzählungen oder demokratiefeindliche Ideologien oder sonst irgendwas und damit eben nicht auf eine Ebene mit anderen Parteien gesetzt werden kann, weil sie auch gar nicht den Anspruch haben, irgendwie mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel den Journalismus zu bedienen, sondern sie wollen eigentlich den Journalismus am Ende ersetzen. Ja, und das finde ich eigentlich auch irgendwie wichtig, nochmal zu betonen, weil wenn ich jetzt sage, hey, guck mal, die AfD wurde gar nicht so oft eingeladen in die öffentlich-rechtlichen Talkshows, dann hat das natürlich auch seinen Grund, nicht nur, weil die linksgrün versiffte Medienlandschaft in Anführungsstrichen das alles Kacke findet, sondern weil man dieses Diskurssprengende eben nicht, ja, wie eben schon gesagt, eben nicht ad hoc einfangen kann. Und ja, und deswegen sie eben einfach nicht auf derselben Ebene mit denselben Rechten und Pflichten wie eine SPD-Mitarbeiterin eingeladen werden können.
Ja. Doch, also das ist auch total spannend. Ne? Da gibt es ja auch dieses berühmte Zitat von Götz Kubitschek, dem rechten Vordenker, wenn man so möchte, wollte gerade sagen, Ziegenfarmer. Ist er Ziegenfarmer? Nein, da wird ja auch diese ganze ländliche Romantik wurde immer rausgeholt, mit dass die da auf dem Dorf so ein bisschen, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht strafrechtlich diese Dorfromantik, ne? Die rechte Dorfromantik, das ist legal, das darf ich sagen. Aber dass er dann auch sagte, ja, wir wollen kein Mitspracherecht, sondern die Beendigung der Party oder so ähnlich ging das Zitat, ne? Also das ist
Genau.
ja auch ganz, ja, ganz spannend, ne? Dass dann diese Leute oder was du meinst, die wollen keinen Journalismus erweitern oder um ihre Couleur erweitern, sondern die wollen was zerstören, was ersetzen, demokratische Regeln aufbrechen und sie sagen es uns auch noch, ne? Das ist ja interessant, ne? Also da ist nichts Klandestines, nichts Verstecktes, nichts Heimliches. Also, das ist so, ich meine, der Taschendieb, der kann ja auch nicht neben dir stehen im Bus und sagen so, hey, ich beklau dich gleich. So, ne? Oder der Eheschwindler und so, der Heiratsschwindler, der kann auch nicht sagen, ja, lass heiraten und ich ziehe mit deinem Konto, deinem Vermögen ab oder so. Ne? Dieser Betrug muss irgendwie heimlich geschehen und die Absicht muss heimlich bleiben. Und interessanterweise sagen die AfDler oder Trump und Co. sagen, hey, wir zerstören jetzt alles und zerschmeißen das ganze Porzellan und so und die Leute wählen sie dennoch.
Ja, also wenn ich mich recht erinnere, dann ist das Zitat, das du gerade zitiert hast, von 2006. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie vor 3 Jahren oder sowas gewesen wäre, sondern das
Ja.
ist schon fast 20 Jahre her sozusagen, dass er das
Wow.
so nicht gesagt hat. Genau, und davon gibt es einfach sehr viele Beispiele. Und das ist, also für mich ist um nochmal auf dieses Faszinierende sozusagen zurückzukommen, diese unverblümte Art zu schreiben, gerade bei den Ideologen, ich gender hier mal nicht. Ist es wirklich so, dass da findet man das tatsächlich so schwarz auf weiß geschrieben? Ich versuche das, oder wir versuchen das ja ab und zu in dem Newsletter auch mal darauf zu verweisen, auch mal ab und zu mal dahin zu verlinken, um sich das einfach mal durchzulesen, was da so geschrieben
Ja.
wird. Ja, ich treibe mich relativ viel auf secession.de rum. Ich weiß nicht, ob ich es
Mein
jedem empfehlen
Beileid,
kann.
mein du
Aber
Armer.
ja, wie gesagt, bisher ist es noch nicht so, dass ich mich dann abends in den Schlaf rein.
Ja,
Aber
das.
es ist halt teilweise wirklich so, wie du sagst, so, es ist einfach präzise, es ist direkt, es ist diese, die Strategie wird vorformuliert, die dann über die AfD sozusagen ins Parlament gebracht wird. Es ist auch ganz interessant, manchmal zu lesen, es gibt dann auch Streitereien zwischen sozusagen den Ideologen, die dann sagen, die AfD ist nicht hart genug. Das gibt es immer wieder, dass auf Sezession sozusagen dann die AfD für ihr weiches Handeln kritisiert wird oder
Ja.
dass es noch nicht weit genug geht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und aber wie du sagst, es ist sehr offen und direkt. Nur weil man das sozusagen nicht im Parlament so sieht, also sozusagen dann dieser parlamentarische Flügel von diesen neuen Rechten, bedeutet das nicht, dass das nicht alles öffentlich bekannt ist.
Das ist ja auch diese populistische Fehlwahrnehmung, ne? Die sehen sich ja alle als Mitte. Das ist auch ganz, also, ne, dass man sagt, ja, wir sind nicht rechts oder so, wir sind mittig und alle anderen sind nur hyperlinks, alle anderen 99% oder 90% oder 85. Ja, das ist auch so ein Ding. Eine andere Geschichte, jenseits, ich sag mal, direkter Politik, die mich interessiert und euch ja auch, ist ja auch dieser vorpolitische Raum oder sagen wir mal der metapolitische Raum, ja, ne? Also jetzt in letzter Zeit ganz unangenehm nochmal ins öffentliche Bewusstsein gedrungen oder ins öffentliche Ohr, können wir fast schon sagen, durch Gigi D'Agostino und ne, durch Sylt, das schreckliche Sylt-Video. Und also, dass es einen Aufschrei gab, ist ja gut, dass es Diskussionen gibt, ist ja gut und Konsequenzen sicherlich auch gut. Aber erstmal ist es ja krass, ne, dass wir so, man sagt ja Hundepfeifen, ne, so Dog Whistles, also nicht jeder kann sie hören, aber die Richtigen fühlen sich angesprochen. So, ne? Wie ist da eure Einschätzung? Also jetzt, was den Fall D'Agostino oder überhaupt rechte Musik angeht oder überhaupt dieser Raum, wo man vielleicht als Expertin, als Experte, Leute wie wir, die sich eh damit auskennen, vielleicht schon mal so feinfühlig sind, aber wo die normale Hörerschaft, die normalen Leute, sage ich mal, einfach so gar nicht, ja, wo dann eine schleichende Normalisierung stattfindet. Wie seht ihr das? Passiert das viel? Was sind da so Beispiele? Was macht euch da Sorgen?
Das ist ja interessant, dass du das ansprichst. Da haben wir gerade ein Newsletter dazu geschrieben.
Ach nein, sag bloß.
Ja, danke
Den
für
habe
die
ich auf.
Frage.
Den habe ich auf keinen Fall eventuell vorher nochmal gelesen. Nein, aber den hat ja vielleicht nicht jeder gelesen, der jetzt gerade zuhört. Deswegen, was sind so die zentralen Punkte für dich? Oder was nehmt ihr mit aus der Diskussion der letzten Wochen, um eben das Sylt-Video, um den Hit, um rechte Hundepfeifen und so weiter?
Ja, also erstmal so hat man natürlich erstmal so seinen eigenen Eindruck und dann schaut man so auf Social Media und zwischen Empörung und ich verstehe gar nicht, warum ihr alle empört seid, war doch klar, ich weiß das schon, ich sag's euch doch schon seit Jahren quasi, war irgendwie alles dabei und
Ja.
ja, das finde ich immer wieder sehr interessant und ja, lustig in Anführungsstrichen, aber ja, nee, lustig nicht, aber du weißt, wie ich es meine, so einfach auch faszinierend zu sehen. Gleichzeitig ist es natürlich so, ich sag mal so, alle, die irgendwie mal auf dem Dorf Bums waren, so heißt es bei uns, Dorfbums, keine Ahnung, wie das bei euch heißt.
Dorfbums.
Ja, okay.
Nein,
Die wissen auch, da wird vielleicht nicht hier Deutschland die deutschen Ausländer rausgegrölt, aber da, ja,
nicht vor
keine Ahnung, da.
22 Uhr jedenfalls, ne? Das wird
Nee,
erstmal.
genau, aber da wird schon auch rassistisch beleidigt, antisemitische Sprüche abgelassen und so weiter. Also das
Ja.
passiert ja wirklich am laufenden Band. Und ich muss mal sagen, die Selbstermächtigung der Gegenrede oder was auch immer, das fällt ganz schön mau aus. Ja, das wird dann weggelächelt, das wird irgendwie so, ist ja, haha, na ja, so ist der Peter. Ach, jetzt ist er auch betrunken. Also wenn überhaupt drüber geredet wird, so. Ne? Deswegen,
Ja.
also finde ich jetzt so diesen Wahnsinnsaufschrei, den es bei Sylt gab, da muss ich auch tatsächlich sagen, vielleicht auch, weil es eben diese Reichen und Schönen war, die wir jetzt irgendwie nicht da
Ja.
vermutet hatten. Vielleicht war es da.
Oder? Ja, vielleicht
Deswegen.
schon, ne? Also habe ich auch eingehakt, mich kurz anhaken, habe ich da auch drüber nachgedacht, warum der Aufschrei, warum so der massive Aufschrei bei dem Sylt-Video ist es, weil wir quasi zyklisch jedes halbe Jahr, also das Wannsee 2.0 Aufschrei und zu Recht ja auch, der Wannsee 2.0-Skandal ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr her. Jetzt haben wir die nächste große Nummer kurz gehabt. Also zweimal im Jahr empören wir uns und dann geht alles so weiter wie halt immer leider. Aber total, ne? Ich glaube auch, dass es so die Schere war zwischen die Reichen und Schönen und Shampoos. Und ich glaube, es war auch eine teure Party auf Sylt, ne? Wie man musste dann wie auch Fetteintritt zahlen und so, wo man denkt, die Gutverdiener oder das Top, weiß nicht, das Top 1% ist, aber die Reichen halt, ne? Und dann, dass die Reichen auch irgendwie Dreck am Stecken haben oder eben menschenfeindliches Zeug grölen. Ich glaube, das war der Nachrichtenwert so ein bisschen auch, ne? Aber es ist ja schon Klassismus eigentlich, ne? Weil tatsächlich die Menschenfeindlichkeit einfach so in bildungsferne oder finanzschwache Milieus zu externalisieren, so, ne? Ist ja auch wieder Quatsch. Ja.
Ja, und also wir haben, wie gesagt, dazu im Newsletter ein Interview geführt mit dem Musikpädagogen und Professor für Musikpädagogik, Mario Dunkel. Und der hat auch zum Thema The Rise of Populism and Pop Music irgendwie so in Konstellation publiziert. Korrigiere mich, wenn ich das falsch zitiere. Und da habe ich auch, und Johannes hat das Interview geführt und ich habe so gesagt, frag ihn mal, was eigentlich aus Rechtsrock geworden ist, so, ne, schön klassisch, Glatze, Springerstiefel und weiß ich nicht was, für Lanzer-Vibes oder keine Ahnung, was man da so
Haben Sie
gehört
da
hat.
Tipps? Was gibt's denn da Neues? Ich kenne mich
Ja,
nicht aus.
was ist da los in der Szene?
Was machen die Charts?
Und da hat er halt auch gesagt, naja, also das ist jetzt nicht weg, ne? Also das, was sich der Normalbürger unter rechter Mucke vorstellt, das gibt es auch immer noch, es gibt auch Festivals, es gibt irgendwelche Musikkonzerte, da wird das Netzwerk gepflegt, da werden Gelder gesammelt, also das ist schon noch da. Genau, aber Pop ist auch in der rechten Musik jetzt kein neues Phänomen. Pop oder NS-Rap oder NS-Hip-Hop oder keine Ahnung was. Also das gibt es schon auch alles in der Szene. Und er hat dann halt verschiedene Beispiele genannt, die sie auch untersucht haben, von, ja, ich sag mal, von Menschen, die sich diesen Narrativen annehmen. Zum Beispiel gibt es wohl eine fränkische Band, die kannte ich vorher auch nicht, die nennen sich die Dorfrocker. Die haben sich jetzt nicht unbedingt zur AfD bekannt oder sind irgendwie damit der verbunden, aber die bedienen eben rechtsextreme Narrative, indem sie zum Beispiel dann Videos machen, wo sie dann irgendwie Paw Patrol, also diese Hundekindersendung, so ein bisschen umdichten und es in Dorf Patrol benennen und dann machen sie ein lustiges TikTok-Video. Das haben wir auch, wenn es interessiert, im Newsletter verlinkt, wer sich's reinziehen will. Und lassen dann halt irgendwelche Kinder, die Dorf Patrol sein, die gegen Klimakleber dann mit ihren Spielzeug, Wasserpistolen dann antreten und die dann aus dem Dorf verjagen, so, ne? Und dieser Kampf gegen die Klimakleber, in Anführungsstrichen, ne, KlimaterroristInnen oder wie sie dann bezeichnet werden, das ist ja so ein typisches Kulturkampfthema. Und genauso gibt es halt andere Bands, die sich gegens Gendern aussprechen, gegens vegan sein und so weiter. Also das sind so typische Themen, die dann von rechts übernommen werden. Genau, und dann gibt es aber auch andere, zum Beispiel berühmte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Nena oder so, die sich während der Corona-Pandemie gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen hat und so in diesen Querdenkerbereichen auch ein bisschen vereinnahmt wurde, obwohl sie das vielleicht gar nicht unbedingt wollte und sich auch nie offiziell jetzt irgendwie als AfD-Wählerin oder so bezeichnet hat. Aber das sind natürlich auch Möglichkeiten, um sozusagen diesen Musikbereich in irgendeiner Form zu besetzen. Und natürlich, und da kannst du jetzt wahrscheinlich gleich noch mehr dazu sagen, aber natürlich mit so einem Partylied wie irgendwie L'Amour Toujours, der auf jeder Party läuft, wo man jetzt es auch einfach notgedrungen im Ohr hat, wie eben so ein Ohrwurm. Man muss auch sagen, ne, das ist auch so eingängig mit diesem umgetexteten Text. Ja, das bleibt unweigerlich im Gehirn und dadurch verschiebt sich halt auch wieder die Grenze des Sagbaren von einer Nazi-Parole in die Mitte der Gesellschaft, alles verbunden mit einem lustigen Schunkelbeat. Das ist natürlich kleine Katastrophe, aber genau so gewinnt man dann eben diesen vorpolitischen Raum auch ein bisschen für sich. So, jetzt kannst du noch mal. Ich habe jetzt hier ein bisschen monologisiert, Entschuldigung.
Ja, ist gut. Es gibt wenig zu ergänzen, aber was ich da irgendwie noch so einen ganz interessanten Aspekt daran fand, war, dass die Antonio Amadeo Stiftung, Gerzele, die hat sich mal so Memes angeschaut und dazu zählt eben auch Musik und die nennt sowas Mitmachfaschismus. Also so, wo das sehr niedrigschwellig ist. Und ich glaube, das trifft hier auf dieses Lied einfach sehr gut zu, dass man da einfach leicht mitkrölen kann, dass man dann diese Parolen mitkrölt. Und es ist halt auch immer gleich diese eingebaute Ausrede mit dabei. Also man kann immer sofort sagen, war nur Spaß. Na, die Stimmung war einfach gut. Wir haben einfach alle mitgemacht. So, und das ist halt, also man kann da sehr, sehr viel reininterpretieren. Das macht das anschlussfähig, wenn man das eben über Musik macht. Man transportiert diese Parolen sehr viel einfacher in die Mitte. Es ist ein bisschen perfide, das so zu machen. Vor allem, weil das ja nicht das erste Mal war. Mittlerweile haben ja viele Medien das auch aufgedeckt, wie oft das in den letzten Jahren überall schon aufgetaucht ist, diese Umdichtung des Liedes. Und genau das ist es halt. Also, wenn man das jetzt so sieht, mit welchem Selbstbewusstsein das so gesungen wird, dann sind da alle Hemmungen gefallen. Also, da geht es nicht mehr darum, sich zu verstecken, sondern das ist genau das. Das ist so die Grenze des Sagbaren wurde verschoben. So, wir haben es geschafft. So. Und wir zitieren bei solchen Sachen, zitieren wir oft Andreas Kemper, der sich schon seit Jahren mit der AfD auseinandersetzt. Und der sagt halt, dass Dinge erstmal, also um sie, die müssen sagbar sein, bevor man darüber nachdenken kann und bevor man dann handeln kann. So. Das heißt, das erste Ziel ist, etwas sagbar zu machen. Und das gelingt eben dadurch. Es geht einem viel leichter dann von den Lippen solche rechten Parolen, wenn man das irgendwo mal mitgegrölt hat und die anderen das auch mitgemacht haben.
Und Normalisierung, ne? Normalisierung.
Und was ich auch noch ergänzen wollte, ich hatte da neulich, also mein Bruder hat auch den Newsletter abonniert, Grüße gehen raus nach Hamburg. Und der hat mich auch neulich gefragt, ja, aber manchmal, da ist es doch vielleicht ein bisschen überinterpretiert, ne? Manchmal sagen die Leute halt einfach Sachen und dann haben sie die halt gesagt und das ist, da steckt gar nicht so viel dahinter, wie ihr da so reinschreibt, sage ich mal so, ne? Also wie gesagt, das ist ja bei uns, wir versuchen das zwar immer zu belegen, aber
Ihr seid
legitime.
schuld. Die meinen das gar nicht so. Die meinen das doch alles gar nicht so.
Nein, aber ich finde das, fand das eine legitime Frage, ne? Weil man muss nicht jedem immer sozusagen Kalkül unterstellen. Und dann habe ich halt
Das
auch gesagt, ich
stimmt.
sage, ja, aber man muss natürlich, also erstens muss man natürlich unterscheiden zwischen Menschen, die das einfach so, sage ich mal, in Kommentarspalten daherplappern, und zweitens zwischen Leuten wie eben PolitikerInnen, die das wirklich on purpose halt sagen. Es gibt meiner Ansicht nach kein Nicht-Kalkül in diesem ganzen Thema AfD, Rechtspopulismus und so weiter. So, das ist sozusagen das
Ja.
eine, das ist da für mich kein Ups,
Zufall
ups,
gibt.
das ist mir rausgerutscht, so, das gibt's nicht. Es ist geplant, alles sozusagen, wie man es sagen möchte. Aber jetzt zurück zu den Kommentarspalten, wo uns ja auch immer wieder irgendwelche rechtspopulistischen Narrative begegnen. Da denke ich mir auch so, na gut, das sagen die Leute vielleicht einfach so, aber dann ist für mich trotzdem die Frage, warum sagen sie denn das so? Und da
Ja.
sind wir genau bei dem Punkt der Normalisierung. Da ist es nämlich schon so tief in die Gesellschaft eingesickert, dass es einfach völlig normal ist. Und dann sagt man eben vielleicht nicht eine Nazi-Parole, aber trotzdem sagt man halt so, weiß ich nicht, naja, aber die Afrikaner, die können sich bei uns doch gar nicht wohlfühlen, die können sich gar nicht integrieren, die haben eine ganz andere Kultur, so, ne? Und dann denkt man
Oh
so,
Gott,
huch, okay,
ja.
ja, hallo, hallo Ethnopluralismus, so oder so. Also, da, weißt du, wie ich es meine? Also, da ist es einfach
Ja.
schon, dann haben sie ihr Ziel erreicht am Ende des Tages.
Total. Und also auch kommunikationstheoretisch gesehen ist es ja, also selbstverständlich ist es legitim und wichtig, dass wir uns alle Gedanken darüber machen, was denkt der andere, was denkt die andere, was sind die Absichten bei einer Kommunikationshandlung, bei dem, was man sagt. Ne? Wir haben auch dauernd Missverständnisse, auch im ganz Harmlosen, wo sich dann rausstellt, das waren wirklich Missverständnisse, man hat es anders gemeint. Und so, das gibt es ja, das kann man dann erklären. So, ne?
Ja.
Aber die Idee, dass die Absicht und das, also in der Philosophie würde man sagen, der intentionale Gehalt, ich komme aus einem sehr luftigen Bereich der Philosophie, der sich mit der Philosophie des Geistes beschäftigt und mit intentionalen Zuständen, das meint eigentlich die geistigen Zustände und die geistige Bezugnahme auf die Welt. Und bevor es hier ins hyperakademisch Langweilige abgleitet, das Wichtige, ja, diese geistige Geschichte ist ja nicht alles, ne? Sondern die Kommunikation ist ja das Band zwischen uns Menschen, das, was zwischen uns Menschen stattfindet. Und die Absichtsebene ist das eine und sicherlich wichtig in einem motivierenden Sinne, ne, dass in der Regel motivieren unsere geistigen Zustände, unsere Handlungen und was wir sagen und so weiter. Aber wie etwas dann wirkt, wie etwas dann ankommt, und da gibt es ja auch allerlei Kommunikationsmodelle, die nicht primär auf die Absicht hin getrimmt sind, ne, weil Absichten sind, man kann Leute beleidigen, auch ohne es zu wollen. Oder ein Fauxpas, ne, man macht irgendwas und dann ist das irgendwie doof gelaufen. Oder man will flirten und Leute beeindrucken. Ein klassisches Beispiel: Flirten. Ne? Du willst Leute beeindrucken, willst toll wirken und dann wirkst du halt irgendwie so nervös und tollpatschig oder sowas. Ne? Das ist halt so. Und das, also wir können ganz selten auch oder wir können nicht immer kontrollieren, wie wir wirken. Und dann ist die Absichtsebene, aber ich wollte dich doch beeindrucken und ich wollte doch irgendwie flirten, und ich wollte doch schlau und eloquent und gut wirken. Das ist dann erstmal sekundär, wenn das irgendwie verstolpert wurde in der Kommunikation selbst.
Ich denke auch, dass ein ganz großer Teil die Identität ist. Also, das, wenn man was sagt, dass man sich dann irgendwo dazu zählt oder dass man sich von irgendwas abgrenzt. Also, so wie man spricht, welche Worte man benutzt, wie man was sagt, dadurch schafft man einfach sozusagen eine Identität beziehungsweise eine Abgrenzung zu anderen. Und das hat die AfD mit Sicherheit sehr, sehr gut geschafft, so die eigenen Leute, die Unterstützer, Unterstützerinnen an sich zu binden über Sprache.
Ja.
Und andere zu markieren, die eben politische Feinde oder Gegner sind.
Ich finde, wir sind hier ganz gut, stimme ich zu erstmal. Ich finde, wir sind hier ganz gut auf der Analyseebene unterwegs und wir haben das Problem ja nicht im Griff, aber zumindest im Wesentlichen umreißen wir hier verschiedene Problemfelder. Aber jetzt eben die Frage, der Schritt weiter, wie kriegen wir das denn noch konstruktiver hin? Also nicht, dass wir hier auf dieser, es ist problematisch und die Rechten dominieren den Diskurs und sie schaffen es irgendwie eine Landnahme irgendwie ideell zu vollziehen, jetzt eher oder Gigi D'Agostino zu kapern und so. Was nun? Was folgt daraus für uns? Also was können wir da? Wir können auch gerne nochmal zu einem Beispiel wie das Gigi D'Agostino-Lied, das ist jetzt verboten, glaube ich, auf der Wiesn oder so. Ne? Was ist die Idee? Genau, auf der Wiesn wird es dieses Jahr verboten, Oktoberfest und Ist natürlich ein bisschen, ja, Hashtag Verbotspolitik. Nein, also ist das die,
Cancel
ist, ja, genau, Cancel Culture, Gigi Cancel. Ist das der richtige Schritt? Ist das ein, könnte ja wirklich ein richtiger Schritt sein oder ist es ein falscher Schritt? Ich finde es ein bisschen zu kurz gegriffen, beziehungsweise, ja, vielleicht auch Symbolpolitik, oder?
Also da ist ja auch mehr rausgekommen als nur dieses Verbot. Das fand ich irgendwie ganz sympathisch anzugucken. Also rausgekommen im Sinne von, was die Leute draus gemacht hat. Also die SPD hatte den cleveren Einfall, irgendwie
Oh
so ein
ja.
Wahlplakat zu kreieren, wo sie schreiben,
Ja.
Deutschland den Deutschen, die die Demokratie verteidigen. Das haben sie dann,
Ja,
glaube ich, auch
ja, ja.
relativ
Ihr habt das auch, ne? Ah, ich habe das wirklich auch. Ich
direkt
bin
auf
auch.
Wählen geklickt in meinem Wahlbrief. Habe ich direkt gesagt, Mensch, die haben so eine geile Marketingabteilung. Da bin ich dabei.
Also, wenn da haben noch mehr Leute wahrscheinlich die Jobs verloren. Nicht nur die Sylt-Leute aus dem Video, sondern da haben noch ein paar weitere Leute die Jobs verloren,
Ja.
wahrscheinlich wegen des Videos über Bande. Nee,
Ja.
total. Da bin ich auch die Wände hochgegangen, als ich das gesehen habe. Ne? Aber auch gedacht, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein, dass das jetzt, dass das eure Reply darauf ist. Das war so,
Ja.
nein, nein, nein.
Nee,
Ja.
habe ich auch dazu gelesen, dass das der größte metapolitische Erfolg eigentlich war dann
Ja,
für
für
die
die
AfD.
AfD.
Ja.
Ja. Ja, na klar, also das dann,
Aber.
ne? Und ja, klar.
Aber
War ja gut.
es gab ja auch eine Umdichtung der Umdichtung, ne? Also es gab ja auch in Berlin diese berühmte Tanzszene, wo irgendwie Leute Party machen und dann sagen irgendwie Nazis raus, Nazis raus, Deutschland bleibt Multi, Nazis raus. So, ihr stellt euch alle den Hit dazu vor, ich sing's jetzt nicht nach. Also das ist halt was, was so die Gesellschaft daraus machen kann, ne? So auch
Ja.
aus diesem, wo du sagst, ja, wollen wir uns das jetzt alles wegnehmen lassen? Geht's auch irgendwie anders? Haben wir noch was anderes zu bieten? Also das fand ich irgendwie ganz süß.
Die Linken nehmen uns den Gigi D'Agostino weg. Ja, toll, ne? Danke sehr.
Dann
Ja.
bleibt die nächste Party still.
Echt, ne? Genau, Musik aus.
Aber trotzdem zu dieser Frage, und damit sind wir eigentlich irgendwann mal in diesen Newsletter gestartet und ich glaube, wir haben da auch viele enttäuscht, dass wir das nicht liefern. Wir wollten irgendwie konstruktiv irgendwie Gegenrede anbieten und sagen, hey, wir sagen euch auch, wie ihr darauf antworten könnt. Und das fragen uns, oder das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum viele den Newsletter auch abonnieren, weil sie sagen so, hey, ich will irgendwie ich will was darauf sagen können, wenn die Leute mit mir so reden. So. Und das ist aber eine der schwersten Sachen, finde ich. Also man
Ja.
kann den Leuten kein Patentrezept geben. Das hat ja auch Katharina Nuckun, glaube ich, in deinem Podcast-Folge gesagt. Kein Patentrezept geben, wie sie jetzt mit weder mit Verschwörungsideologien noch mit rechtsextremen Narrativen, wie sie jetzt damit umgehen und darauf antworten können. Deswegen
Ja.
haben wir versucht zu sagen, hey, wir geben euch irgendwie an die Hand sozusagen konstruktive Hinweise. Wann solltet ihr mit Leuten darüber sprechen? Ja, ist jetzt das Weihnachtsfest nun genau das Richtige? Vielleicht nochmal einen neuen Termin ausmachen, ja.
Ja.
Wo zieht ihr vielleicht eine rote Linie? Wann legt ihr eine Pause ein? Das Hinterfragen der Quellen, so, ne? Das ist ein ganz, also das mit den Quellen zum Beispiel, das stelle ich halt in meinem Umfeld immer wieder fest. Wir können nicht miteinander reden, weil die Quellenlage so unterschiedlich ist. Ja, ich kann nicht mit jemandem diskutieren, der sagt, die ganze Wahrheit findet sich nur, wenn ich Spiegel und YouTube gucke, so YouTube irgendwie oder kompakt lese oder so. Ja, dann haben wir so unterschiedliche Quellenlagen, dass wir erstmal über die Qualität von Quellen sprechen müssen. So.
Ja,
Und also das
voll.
sind eben so Hinweise, wo man dann sagen so, hey, das ist erstmal so der Grundstein, der gelegt werden muss. Und was aber ich finde schon durch den Newsletter schon auch eine Hilfe ist dieser Wiederholungswert. Also natürlich können wir nicht in jedem Newsletter jetzt irgendwie brandneue Narrative finden und so weiter. Das ist am Ende sind es irgendwie immer wieder die Ähnlichen, die da wiederkommen. Wir gegen die, großer Austausch, ethnische Wahl. Ne? Also ich drop jetzt hier ein paar Buzzwords,
Bitte,
damit
ja.
es klug klingt. Aber es sind am Ende immer wieder dieselben Dinge und unser Newsletter ist sehr lang und ich habe auch festgestellt, dass ich immer so denke, oh, ich kann mir das alles gar nicht merken, ja, wie soll ich mir das merken? Aber Wiederholung macht's, ja. Also ich fühle mich mittlerweile viel sicherer in Gesprächen mit Menschen, wo ich mir denke, so, ja, Entschuldigung, aber da bedienst du jetzt einfach ein klassisches rechtes Narrativ, so. Und allein das mal zu benennen zu können, ja, und
Ja.
sagen zu können, so ist es nämlich auch und ich kann dir das auch beweisen, weil ich kann dir den Newsletter weiterleiten. Nein,
Sich
aber
selber
du weißt,
zitieren ist
wie,
immer.
genau, ja, also,
Ja.
nee, aber du weißt, wie ich es meine, ne? Also
Ja, klar.
dadurch leisten wir schon einen Beitrag, das beantwortet jetzt deine Frage, wie die Gesellschaft als Ganzes jetzt anhand von rechten Parolen wachsen kann und sich die Demokratie zurückholt, jetzt nicht, aber ich habe dir jetzt
Anteilig
einfach
schon,
eine
doch,
andere
doch, doch
Frage
ein bisschen
draus gemacht.
schon. Nein, 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 du hast schon geantwortet darauf, nämlich deine Antwort lautet politische Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit, dass das eben schon auch zu einem Mentalitätswechsel oder eben das zu mehr, dass man mehr Munition hat, ne, im Sachgespräch auch eigentlich mehr Argumente. Ob die Argumente dann geglaubt werden, da sind wir vielleicht wieder auf der Wirkungsebene, die man ja nur bedingt kontrollieren kann, auf jeden Fall. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ja, total. Ich denke auch, oder manches kann auch nochmal Stichwort rechte Musik oder so, da musste ich dran denken, da gab es mal einen Fall, so einen rechten Rapper, ich glaube, ich kann den Namen sagen, der hat, glaube ich, keine wesentliche Karriere mehr. Chris Ares hieß der mal, keine Ahnung, ne? Der wurde dann irgendwann alles gesperrt, so auf YouTube und auf Spotify, und der wurde so quasi gedeplattformt. Und eigentlich fand ich das, es gibt ja auch so einen Streit, ne, wo dann manche Leute sagen, nein, du sollst Content nicht bannen irgendwie, weil dann die finden, die haben dann Telegram-Kanäle und die kommen dann zurück. Aber ich bin eigentlich schon ein Fan von der Verantwortung von solchen Plattformen, und dass YouTube und Spotify und Co., die ganz oft versagen, auch ab und an was richtig machen. Das sieht man schon. Zum Beispiel an dieser Rap-Nummer, ne? Der hat irgendwann seine Rap-Karriere, also an den Nagel gehängt und gesagt, das lohnt sich hier nicht und hier werden mir zu viele Stöcker in die Speichen geworfen. Und da dachte ich natürlich, geil, bravo, bravo Zivilgesellschaft, hast du richtig gemacht. Und bravo auch dann Gewerbe, habt ihr richtig gemacht. So, ne? Also, und das wäre sicherlich nicht passiert ohne öffentlichen Druck, ohne öffentliche Empörung, ohne öffentliche Aufklärungsarbeit, weil der hat nämlich auch, glaube ich, oder einige dieser Künstler sind ja ganz gut dabei, eben gerade diese rechten Talking Points und diese Narrative einfach zwischen den Zeilen zu droppen. Und dann natürlich du oder ich, ne, wir drei hören jetzt raus, ah klar, da geht es denen irgendwie um die große Austauschverschwörung oder sowas und andere Geschichten. Und wir haben sind dann halt, weil es unser Bereich ist, vorgebildet. Aber sonst ist, wer das nicht ist und wer 16 Jahre alt ist oder 14 oder so, der denkt dann erstmal, ja geil, der float auf einem Beat. So, ne? Ah.
Das
So.
denken die 16-Jährigen, so reden die. Habe ich
Das
auch gehört.
heißt wirklich blown, Mann. Ich höre
Float
auch.
auf dem Beat.
Hör, hör, Ja, du hörst keine Rap-Musik hier, Maria. Man hört's raus, man hört's raus. Kein Problem. Wenn du lieber die Dorfrocker hörst, ist das für mich in Ordnung.
Das Lied war ein Banger. Das Lied war ein Banger,
Das,
was ich von denen
das,
gehört habe.
das, ihr habt doch in der, im Newsletter, fand ich super geil. Ihr habt in eurem Newsletter auch heute nochmal gehört, KI-generierte Musik drin gehabt. So, und dann als Beispiele, was so geht alles. Und kann ich auch nochmal einen sagen, hört mal rein in den Newsletter, wo das vorkommt. So, hier Big Band und Hip-Hop und Pop-Ballade und so. Ich habe mich weggeschmissen auf jeden Fall. Ich wusste natürlich, dass das KI-Kram gibt und habe mir so Ausschnitte gehört, aber boah, da hat sich ja wirklich ganz schön was getan, wieder in letzter Zeit. So, ne? Und dass ich das so echt, hätte man mir das nicht vorher gesagt, hätte ich wahrscheinlich genauer hinhören müssen. Also
Danke.
textbasierte
Das
KI,
war mir
ja.
auch, das finde ich jetzt wirklich schön, weil das war meine Initiative. Johannes war nicht überzeugt, dass ich einen eigenen Jingle quasi für unseren Newsletter hier von Suno AI erstellen lassen soll. Aber auch da fand ich halt sehr interessant, dass wenn du da in die Suchzeile irgendwie AfD eingibst, dann kriegst du halt geile No AfD und Fuck AfD Songs, ja, wo die Leute sich mit KI haben solche Lieder erstellen lassen. Aber du kriegst natürlich auch schön Rechtspop, ja, oder in schöner Rammstein-Couleur Lieder, die dann halt pro AfD sind. Und das ist wie so ein kleines Song-Battle, was da gerade in KI-Sachen abläuft. Und also ist natürlich irgendwie witzig, sich das mal anzuhören, ja. Also ist ein kostenloses Tool. Ja, wer das mal sich reinziehen will, haut rein, aber auch wieder ein komischer Graben, der sich da auftut.
Ja, wie immer,
Ja.
wenn sowas passiert, dann kann man sagen, dass die AfD ja sozusagen Early Adopter ist und meistens dann die Leute, oder die AfD unterstützen, schon da sind und damit schon angefangen haben.
Okay.
Korrektiv hat jetzt in irgendeinem aktuellen Newsletter geschrieben, dass das sozusagen jetzt das nächste ist. Also, dass jetzt sozusagen alles überschwemmt wird mit KI-Musik pro AfD. Also, wappnet euch oder produziert dagegen, je nachdem, auf was ihr Lust habt.
Mann. Oh Mann, ja, so als hätten wir nicht genug schreckliche Baustellen, ne? Als hätten wir nicht genug schreckliche Baustellen und Probleme in der Gesellschaft, kommt jetzt rechte KI-Musik, wo man nur so drei Wörter eingeben muss und dann wird es generiert. Also ja, auch der Horror, auch natürlich urheberrechtlich auch der Horror. Da kannst du natürlich dein TikTok-Video mit irgendeinem rechten Quatsch hinterlegen. Und es ist gut, vielleicht hat, ich weiß nicht, wie das in AI-mäßig ist, ob die AI-Firma dann die Rechte an dem Lied hat. Das könnte natürlich sein, aber es ist eigentlich relativ unbedenklich. Ne? Dann kannst du erstmal. Und es war auch ohrwurmig, ne? Ich habe so ein bisschen einige, gerade aus die Pop-Ballade zu eurem Newsletter, ne, dass ich, es ist auch, wie blöd wir Menschen sind, wie blöd die Psyche ist. Ne? Da hörst du dann irgendwie. was generiert ist und weiß, dass es generiert und weiß, es ist auf Ohrwurm hin getrimmt. Und dann dennoch sitze ich dann da und wippe so ein bisschen mit, so, ne? Finde das so ein bisschen lustig und sowas. Ne? Und dann, da kann man sich gar nicht so mit seinem archaischen Gehirn dem ganzen Kram so zu 100% entziehen. Auch wenn man die Metaebene drauf hat. Ne? Auch wenn man sagt, Vorsicht, Vorsicht, Ohrwurm, kommt es trotzdem. So, vielleicht hier, wir haben jetzt ein bisschen gequatscht, das läuft super und wir könnten noch Ewigkeiten und einen Tag lang so weitermachen, aber ich finde, vielleicht würden wir jetzt mal ein wenig öffnen in Richtung Hörerschaft. Das ist zumindest meine Idee und meine Einladung an auch alle, die jetzt hier sind. Das heißt, wir müssten hier mal ein bisschen klicken, genau, wir haben euch Maulkorb ist ja auch eine Maulkorb-Gesellschaft irgendwie, ne? Also man darf ja auch nichts mehr sagen heutzutage, besonders wenn man gemutet ist. Im Zoom, dann darf man erst recht nichts mehr sagen.
Das ist bei uns
Und
so ein BSW-Plakat, ja. Also Bündnis Sahra Wagenknecht hat
ja.
Meinung oder Maulkorb.
Ah ja.
Ist da der Claim.
Ja.
Auch könnte man auch was drüber schreiben, sag ich mal. Ne?
Sehr schön. Müssen wir, gute Frage jetzt, müssen wir eigentlich was umstellen oder könnte man sich melden und dann geben wir euch frei? Genau, wir können, glaube ich, ja, also wenn jetzt jemand sich melden möchte, könnt ihr, glaube ich, die Hand heben erstmal und dann können wir schauen, ob wir euch einzeln freischalten. Das wäre so eine Idee. Also, was habt ihr jetzt gehört in der letzten, ja doch fast Stunde, in der letzten Stunde? Wo hättet ihr Bock, mal nachzufragen, zu kommentieren, Fragen an mich oder vor allen Dingen an Maria und Johannes. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, jetzt müsste ich da nochmal was sagen? Ihr habt doch eine, gibt es eine Handhebefunktion? Robert, dich sehen wir. Kannst du mal kurz, hast du eine Handhebefunktion? Gäbe es das überhaupt bei dir? Also nicht, dass ich den Leuten sage,
Ja,
ah ja,
das gibt's, das
gibt
gibt's.
es, super. Die gäbe es, super. Also mal so in den Raum reingefragt. Oder wenn keiner was hat und keine, dann labern wir auch weiter. So ist ja nicht, ne? Aber sonst wäre das jetzt so die Einladung.
Ich habe gehört, man soll, um den Dialog am Laufen zu halten, habe ich bei Katrin Prüfig, die ich hier auch gerade sehe, Medientrainerin, gelesen,
Oh,
man soll
sehr
auch mal
gut.
fragen, sowas wie, was hat euch denn gefehlt im Gespräch gerade, damit die Leute vielleicht auch mal sagen, so, warum habt ihr eigentlich nicht darüber geredet, ne? Und dann so noch mehr sich angezündet fühlen.
Wo wollt ihr uns korrigieren? Das gibt es auch ganz ähnlich jemand meinte, ich glaube, das war beim Programmieren oder so, dass jemand bei Reddit dann, wenn er oder sie nicht weiter weiß, wie man etwas programmiert, dann irgendwie statt einfach nur die Frage zu stellen, so dann kommen wenig Antworten und also ich kann dann das und das nicht programmieren, wie geht das? Dann macht er das erstmal die Frage, aber dann auch einen ganz schlimmen Lösungsversuch, also im zweiten Account und sagt so und dann kommt wer anders und korrigiert die zweite Person, ne? Weil
Ach,
das machen
das ist
Leute
ja
total.
süß.
Das ist super, oder? Man
Ja.
fragt etwas und dann wollen die Leute nicht helfen. Also helfen ist weniger populär, als jemanden zu korrigieren. Das fand ich voll gut. Also falls wir Quatsch labern und falls ihr uns korrigieren wollt, was wirklich im Ernst natürlich eine Einladung ist, jederzeit, wir sind hier auch die Schwarmintelligenz, also bitte, falls wir was verpassen, falls ihr was ergänzen wollt, falls ihr etwas zu ungenau dargestellt seht, wäre auch eine Chance jetzt. Und wenn nicht, dann geht das hier knallhart weiter. Oh ja, Julia. Julia
Julia.
meldet sich sehr gerne. Hallo Julia. Wir würden dann, genau, hast
Wir
du
sind
jetzt hier
zwei.
bitten, dich den Ton einzuschalten, steht hier. Und du kannst es, glaube ich, auch. Hi.
Hi. Was
Hi.
mich momentan so ein bisschen bewegt in dem Thema, also ich bin parteipolitisch aktiv und es kommt
Bei der
immer mal
AfD.
wieder irgendjemand um die Ecke und sagt, wir müssen viel mehr Begriffe reclaimen oder im Grunde genommen reclaimen, weil die Rechte irgendwas sich unter den Nagel gerissen hat. Gerne begleite mit einem, aber das ist sehr, sehr lustig, wenn wir das machen und das wird dann der große Kassenschlager. Jenseits dessen, ich frage mich halt da ganz oft, ich glaube, dass das manchmal gut sein kann, dass das auch Erfolg haben kann, aber andererseits ist es halt auch bei vielen Begriffen so ein Nachquatschen und irgendwo ist es dann ja auch wieder Präsenz oder Bühne für bestimmte Narrative oder für bestimmte Wörter halt in erster Linie dann auch.
Komm, sag uns,
Denke,
woran du denkst. Du musst jetzt hier den Finger in die Wunde legen und nochmal alles wiederholen. Aber welche Begriffe sollen wir groß machen und reclaimen und was, woran denkst du?
also und dann hast zum Beispiel wahnsinnig gerne, und da bin ich manchmal auch ein bisschen selber mit Schuld, so Genderzwang zum Beispiel.
Okay.
Mache ich auch wahnsinnig gerne, wenn die CSU wieder irgendwas verbieten möchte oder, also ich wohne hier in
Ja.
Thüringen. Auch hier ist die CDU ganz weit vorne dabei, das angebliche Gendern zu verbieten, indem sie nur noch eine Form der Sprache halt erlauben wollen. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Und dann ist halt,
Ja.
können wir Witze machen oder machen wir es dadurch erst recht zum Thema? Und
Okay,
also mich würde auch mal interessieren, was ihr dazu sagen würdet. Also ich glaube, es ist immer egal, wie man fragt, ne? Drei Menschen gefragt, fünf Antworten gekriegt, aber dann auch mal wieder 5-0.
Darf ich zuerst? Ich mache das auch manchmal. Ich muss auch dann denken, ich mache das sehr gerne am allerliebsten mit Verbotspolitik natürlich. Wenn Söder wieder was verbietet oder so, und dann, ne, oder eben alle, die eben anderen immer also Populisten, Populistinnen, das Verbot vorwerfen, und die Grünen und so weiter als die üblen ideologischen Verbieter so präsentieren, da muss man natürlich nur gucken, was gerade Söder mit dem Cannabis macht oder was gerade hier Aiwanger und Co. Also natürlich regeln alle so, und natürlich schreien nur nicht alle Verbotspolitik, weil es irgendwie auch ein doofes Spiel ist. Und das mache ich dann manchmal auch mit in der Kommentarspalte oder sowas. Und mittlerweile auch machen das auch ganz schön viele dann bei Söder in der Kommentarspalte. Und kann dann schon auch ein bisschen nicht nur witzig sein, sondern ich finde auch okay Gegenrede. Und wenn man das so spiegelt, wie affig das ist und so ein bisschen parodiert, ist es jetzt kein Dauerbrenner und auch keine Lösung für politische Probleme, aber vielleicht doch auch, indem es halt den Blick lenkt auf Bullshit-Wörter und auf Bullshit-Bingo und auf wie wir probiert werden zu manipulieren von Leuten wie Söder zum Beispiel. Ja. Wir haben ja auch eine Meldung von Katrin, ich weiß gar nicht, oder wollt ihr erstmal Maria und Johannes auf die Frage antworten? Genau, macht ihr mal.
Ich kann noch was dazu sagen. Also grundsätzlich glaube ich, dass die AfD das wahnsinnig gut macht, und zwar aus einem einfachen Grund, dass sie so gut aufgestellt ist, was sozusagen auch diesen außerparlamentarischen Raum aufgeht oder diesen vorpolitischen Raum.
Was
Also
machen die gut? Entschuldigung, wo bist du gerade? Wo bist du gerade inhaltlich? Was machen die gut aus deiner Sicht?
das Umdeuten von Begriffen
Ja.
oder das Neuaufladen sozusagen. Also, oder beziehungsweise als erstes mal Begriffe aushöhlen und dann wieder neu
Ja.
befüllen. Das machen sie sehr, sehr gut. Aber das liegt eben auch daran, dass ich habe jetzt gelesen, dass, glaube ich, allein die Bundestagsfraktion 50 TikTok-Kanäle unterhält. Und da sind
Ja.
jetzt sozusagen noch gar nicht die Unterstützer, Unterstützerinnen dabei, die ja mit Sicherheit in die Zigtausende gehen werden.
Ja.
Das heißt sozusagen, dass sie dort, wo ganz viel Meinung gemacht wird, haben sie einfach die größte Macht derzeit. Deswegen halte ich das für sehr, sehr schwierig, weil wo möchtest du denn so eine Kampagne starten? Das wäre ja wahrscheinlich eine Social-Media-Kampagne, oder?
Klar.
Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das zu machen, vor allem mit Erfolg, ohne sich, ich sag mal, lächerlich zu machen. So wie du hast ja auch schon so ein bisschen nicht so richtig dran geglaubt, so wie ich dein Gesicht gerade richtig interpretiere. Deswegen, das halte ich so ein bisschen für schwierig aus den genannten Gründen. Ich glaube, dass wir andere Schritte davor gehen müssen. Und das ist eben, dass wir irgendwie wieder ein bisschen mehr Deutungshoheit in sozialen Netzwerken erringen müssen, uns wirklich wieder. Ah, da ist auch schon die Kamera angegangen. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin davon auch nicht überzeugt, muss ich sagen.
Okay, ich bin so halb überzeugt. Und übrigens, so Strategien übernehmen auch so TikTok und so. Und es gibt ja auch so ganz viele Telegram-Kanäle und so eine dezentrale Struktur, ne, um dann irgend so soziale Netzwerke zu fluten oder mit Links griffbereit zu haben. Da gibt es jetzt auch Gegenmodelle von guter Seite, sage ich mal, nämlich die Kollegen von Lage der Nation. Ne? Sie haben jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe und die haben jetzt auch eine Telegram-Gruppe, wo sie nochmal ihren Kram so griffig teilen und wo man dann auch die Links nochmal abgreifen kann, um sie schnell zur Hand zu haben, um sie auch im WhatsApp-Chat oder was auch immer oder ne, wo irgendwo halt so nochmal zu teilen. Also das, oder Reclaim TikTok war ja auch so ein Ding, ne? Also nicht
Ja,
nur Begriffe
genau.
reclaimen oder irgendwie umdeuten, sondern ich glaube, das ist auch eine relativ erfolgreiche Nummer gewesen. Jetzt nicht, also für was sie wollte, ne? Also natürlich ist jetzt TikTok immer noch eine verseuchte Online-Stube voller Spinner, aber vielleicht ein bisschen weniger. Aber bevor ich die Meldung oder Maria, du
Ja,
sahst
nee,
gerade so aus, als.
ich bin da auch eher so ein bisschen Team. Wenn es gut gemacht ist, kann es schon funktionieren, aber in seltensten Fällen ist es halt gut gemacht. Und wenn wir jetzt auf
Ja.
einer Thüringer Landesebene reden, da sind so viele Köche, die den Brei potenziell verderben können. Ich meine, bei Lage der Nation haben wir zwei Männer, die sich ewig kennen und dieses Ding gemeinsam machen, klar mit einem Team zusammen, aber ich glaube, die sind sich schon ziemlich einig in dem, was sie wollen und tun. Und deswegen. Ja, ich bin auch so ein bisschen, man kann ja auch viel kaputt machen, wenn man da irgendwie so stümperhaft vor sich hin stümpert. So, Punkt.
Schön gesagt. Katrin, jetzt endlich. Sorry, dass du warten musstest. Bitte. Genau, ich muss, glaube ich, dich auch einladen, den Ton einzuschalten. So.
Ja, genau, das konnte ich nicht allein, aber jetzt bin ich zu hören, ne?
Hi.
Ja. Hi. Also ihr habt euch ja sehr nett bezogen auf meinen Post. Ich wünschte, ich könnte mich noch mehr beziehen auf Inhalte eures Newsletters, aber das mache ich dann in Zukunft. Ich fände es unheimlich hilfreich, es noch etwas konkreter zu fassen. Also wann muss ich in einem Gespräch hellhörig werden? Was sind Schlüsselbegriffe, die vielleicht nicht ganz so eindeutig sind wie Remigration und Afrikaner fühlen sich hier nicht wohl. Geht das, also ist es auch hier der Kontext, ist es okay, etwas konkreter zu werden? Also mir quasi so Beispiele für Vokabeln oder Gedankenfetzen
Gebe ich direkt
geben.
weiter die Frage, ja, die gebe ich direkt weiter.
Genau, also um mal bei diesem Afrikaner-Beispiel zu bleiben, da ist gar nicht das Wort Afrikaner, was einen hellhörig werden lassen sollte, sondern eher das Wort Kultur, ne? Also das ist so ein Ding, dass die neue Rechte häufig vom Thema Kultur spricht, anstatt das Wort Rasse zu verwenden. Also wir Deutschen haben eine ganz andere Kultur als eben Menschen, die in Afrika leben. Und Afrika ist dann auch so. Afrika ist alles eins. Aber das ist eben so, wo man sagt, die sind halt auch nicht doof, ja, sondern und sagen dann hier, wir sind halt unterschiedliche Rassen, sondern die sind halt clever und frame Begriffe neu oder nutzen neue Begriffe für alte Gedanken. Und da kommt eben zum Beispiel das Wort Kultur vor. Und das wäre eben was, wo ich immer so ein bisschen denken würde, so, was bedeutet denn eigentlich Kultur und so. Also das nur um das Beispiel nochmal konkret zu machen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt ganz schwer, da jetzt so ad hoc weitere Beispiele zu benennen,
Ich
aber
weiß, was du meinst.
vielleicht fällt dir noch irgendwas gleich ein.
Also ganz grundsätzlich würde ich, glaube ich, immer empfehlen, wenn es da also wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was gerade gemeint ist, und selbst dann eigentlich mal nachfragen. Also
Ja.
wirklich nochmal den oder die gegenüber mal fragen, was ist denn damit gemeint? Also worüber reden wir hier genau? Und ich glaube, dass dieser Kern der Debatte zu häufig uneindeutig ist, wenn wir über irgendwas reden. Und das ist natürlich auch so gewollt. Also es gibt ganz viele Dinge, die sozusagen schwammig formuliert werden aus Gründen. So,
Ja.
also wenn Rechtspopulisten über Leitkultur sprechen, dann gibt es da keine Definition. So, und das
Ja.
machen sie sich zunutze, um diese Definition sozusagen situativ dann neu zu geben, um dann eben ihre Argumentation damit zu führen. Und deswegen, also es gibt, glaube ich, viele. Danke.
Einer schreibt korrekt. Sehr gut.
Also es gibt da, glaube ich, viele Beispiele dafür. Aus dem Kopf fällt mir zum Beispiel noch das Thema Artenschutz und Klimaschutz ein, beziehungsweise Umweltschutz. Wir haben mal einen Beitrag darüber geschrieben, dass es immer die Dichotomie aus Klimaschutz und Umweltschutz gibt, also sozusagen eine Unvereinbarkeit. Und die AfD deutet sozusagen den Umweltschutz um und macht daraus
Heimatschutz.
genau Heimatschutz.
Fies auch,
Und
ne?
da.
Total fies. Ich finde, also mich ärgert alles an diesen Leuten natürlich, aber wenn die, euch darf ich natürlich nicht zugeben, dass mich das ärgert, weil das finden die dann wieder gut, ne? Ist auch klar. Aber ja, dass man den Umweltschutzbegriff eben nicht als die ganzen Planeten und unser aller Umwelt als Spezies Mensch, also den Planeten sieht, sondern quasi so regionalisiert und so, ja, eben dann wieder zu so einem was ganz Kleinem, ganz Piefigen, Ausgrenzenden macht, das ist zum Kotzen eigentlich.
Ja,
Ja.
also wir haben darüber, wir haben das irgendwann mal anrecherchiert und da war es eben so, dass es darum ging, dass die AfD halt ganz oft das Narrativ von invasiven Arten nimmt, also tatsächlich eben beim Naturschutz, und das natürlich dann mit Ethnopluralismus verknüpft. Also das dann tatsächlich wiederum auf Menschen und Unvereinbarkeit von Kulturen münzt. Also deswegen, ich will damit nur sagen, die Liste sozusagen ist relativ lang. Ich würde mir da schwer tun, sozusagen jetzt nochmal so 10, 15 Begriffe zu nennen, aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, empfehlen, da immer ganz klar nochmal nachzufragen, um was es geht.
Ja.
Genau, und ich finde, man hat auch ein gutes Gefühl dafür. Ich finde, man stockt immer so ein bisschen, man denkt immer so, da stimmt was nicht, aber man kann es manchmal nicht so genau benennen, ne? So, man hat manchmal so ein ungutes Gefühl, aber man weiß nicht genau was, und dann hilft es eben wirklich dann auch manchmal zu googeln oder cleverer Newsletter zu lesen oder so, ne? Also, Katrin, da können wir dir jetzt leider auch nicht so ganz konkret weiterhelfen.
Nein, doch, doch, ich finde schon. Oder eben auch, finde nachfragen und was genau gemeint ist und präzisieren und das schwammige Verlassen ist ein guter Tipp. Und auch eben, das hat Katharina Nokun auch schon mal so ähnlich, dem fehlt das auch für Witze. Wenn jemand so einen rassistischen Witz macht oder so einen sexistischen Witz macht, so, ne, dass man da mal danach fragt, so einfach so ein bisschen so, dann so naiv,
Was ist jetzt das
pseudo,
Lustige?
ne, was ist denn daran lustig? Kannst du es mir mal, ich habe es nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären?
Ach, mit
Und
so einem
dann
Vergewaltigungswitz. Ach,
Ach
das. Ja,
so, ach so, so, ach du meinst, Frauen
stimmt.
sind immer dümmer als, ach ja, oder
Ja.
ne, sowas. Und dann denkt man so, oh Gott, nein, wenn die Leute wirklich wenn die gezwungen werden, auch so ihre Prämissen, ihre dann eben vielleicht eben nicht so, so menschenfeindliche Prämissen eben auch vielleicht auszuformulieren, dann merken die es vielleicht auch selber. Ne? Wir haben hier noch eine weitere Frage im Chat von Britta. Ich lese sie gerne vor. Mir macht das Kapitel 6 im AfD-Programm Sorgen, wo es um Familienpolitik geht. Die Frauenpolitik geht wieder in Richtung der 50er Jahre. Unter anderem bewerben junge Frauen in Instagram und TikTok, dass die natürliche Rolle der Frau, Kinderküche und Ehemann dienen sind. In den Schulen zeigen sich jetzt schon, dass gerade junge Männer oder Teenies davon angesprochen werden. Junge Frauen sind teilweise sehr verunsichert, wie sie damit umgehen sollen. Und ja, was können wir dazu sagen zu dem Thema? Also Familienpolitik und ja, neutral könnte man es Retraditionalisierung nennen, aber das ist schon, oder ja, es gibt ja auch tatsächlich diese Bewegung der sogenannten Tradwives und so, ne, in den sozialen Medien. Für alle, die es nicht kennen, die Tradwife ist dann eben die Frau, die sich in den sozialen Medien als traditionelle Kinderküche, Ehemann, dienen, Hausfrau inszeniert und in Klammern und das auch will oder gut oder glücklich oder natürlich findet. Und das ist ein Trend, den es in den USA gibt, auf jeden Fall auf TikTok, auf Instagram und Co. Und auch ein bisschen wieder in Deutschland auch. Wobei, vielleicht das als mein Kommentar, es ist nicht manchmal auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, da gibt es eine, ich habe neulich mich ein bisschen zufällig eingelesen, da gab es eine, die, glaube ich, auch sich als Mallorca, eigentlich auch ein bisschen mein Thema, ich habe ja auch mal gewohnt, als Mallorca-Hausfrau inszeniert, und dann, ich glaube, Ehefrau, sie ist als e ist e ist, ist Ehefrau, als Freundin, als traditionelle Zuhause-Stay-at-Home-Girlfriend hat sie sich genannt, und dann geht es durch, aber dann hat sie auf LinkedIn gleichzeitig gepostet, das sei alles nur Show, und sie würde eigentlich sehr viel arbeiten und eben an ihrem Social-Media-Account und an ihrem Auftritt und so. Also sie tut dann so, als wäre sie nur so ein bisschen Hausfrau und chillen, aber eigentlich arbeitet sie immer und aber eben als Hausfrau, also eben als Hausfreundin, Performerin. Das ist kompliziert. Nein, wie seht ihr das? Retraditionalisierung und den ganzen Kram und was, ja, habt ihr da Tipps?
Ja, also die Frage ist ja so, die Frage, die Britta stellt, ist ja auch, habt ihr zu diesem Et Thema etwas? Also konkret kann ich antworten, wir haben zu diesem Thema
Noch nicht.
noch nie ein Newsletter gemacht, werden es aber direkt aufnehmen, weil das Thema natürlich super ist. Aber ich habe dazu eine lustige Stelle aus dem 6,5-stündigen Interview mit Maximilian Krah, das ich jetzt schon ganz oft zitiert habe und was sich alle Leute wahrscheinlich jetzt statt Tatort reinziehen werden.
Ja, bestimmt.
Aber da sind wir eben wieder bei diesem Punkt, etwas sagbar machen, etwas denkbar machen, zur Handlung kommen. Ja? Also er sagt zum Beispiel in diesem Interview mit Thilo Jung, sagt, er wird er nach seinem Rollenverständnis für die Frau gefragt und der schreibt er in seinem Buch auch bestimmte Eigenschaften zu und er gibt es dann so wieder und sagt, für ihn ist die Frau empathischer als der Mann. Sie ist irgendwie daran interessiert, Diskussionen aufzulösen. Sie ist fürsorglicher und so weiter. So, das klingt ja erstmal nett. Da kann man sagen, gut, keine Ahnung, ob jetzt jede Frau so ist, aber ist seine Meinung. Alles gut, ne? Meinetwegen. Aber wohin führt das? Das führt natürlich dazu, und das sagt er dann auch, dass Frauen, würden sie nach ihrer freien Entscheidung befragt, würden sie freiwillig ein Jahr mit der Kindererziehung zu Hause bleiben, weil das eben ihre Identität ist, ihre Gefühle. Sie sind eben fürsorgliche Menschen. So, das ist einfach in ihnen. So, ne? Ja, worin resultiert das? Das resultiert dann, dass die Frau vielleicht zu Hause bleibt, dass die Frau, wenn sie arbeiten geht, dann vielleicht eher in einen Erzieherjob geht, in einen Erzieherinnenjob natürlich dann nur. Und genau, und eben nicht Seite an Seite gleichberechtigt mit einem Mann in dem Job ihrer Wahl ist. So, ne? Und das ist eben so ein bisschen wieder dieser Dreiklang, dass man vielleicht in erster Linie so denkt, so, ja, klingt irgendwie harmlos und dann aber sich fragen muss, worin resultiert denn dieses Weltbild? So, oder was würde denn daraus folgen? Und Ja, das fand ich sehr interessant und es ist eben jetzt eher, sag mal, könnte man es konservativ nennen, was ich da jetzt skizziert habe, aber es ist eben sehr anschlussfähig an dieses Narrativ der Kernfamilie und die Kernfamilie besteht eben aus Mann, Frau, Kindern. Ja, und Maximilian Krah sagt von sich selbst, er ist in dritter Ehe verheiratet, hat 6 oder 8 Kinder.
Acht
Acht
hat er,
Kinder
acht.
und sagt von sich selbst, ja, das ist ein Ideal, das die AfD da quasi skizziert. Er selbst ist dem Ideal leider nicht gerecht geworden.
Oh
Also
Gott.
das nur als süße Anekdote daneben. Aber genau, also genau, hier wird auch darauf geantwortet, zurück in die 50er Jahre ist nicht realistisch. Ich kenne keine einzige Frau, die sich das wünscht und ich lebe auf dem Land im Süden. Genau, und das ist bei uns üblich und die Frauen haben Hochschulabschlüsse, ist sozusagen wahrscheinlich der umgekehrte Fall, dass Frauen sozusagen wählen, was sie können. Also, Britta, deine Frage zu beantworten, dazu haben wir konkret nichts, aber wir können dazu das Thema mal wirklich aufnehmen, weil es sehr interessant ist.
Ja, es ist
Und
auf
vor
jeden
allen
Fall so eine
Dingen,
Form
ja.
von kulturellem Backlash, oder? Wie würdest du das nennen? Also ich glaube schon, dass diese
Ja.
Ausdifferenzierung von Lebensentwürfen und was es alles gibt, mittlerweile die Mobilität, soziale Mobilität,
Ja.
ja, weiß ich nicht, mehr Chancengerechtigkeit, mehr Stimmen am Tisch, mehr verschiedene Entwürfe sozusagen. Das ist einfach schwierig offensichtlich für viele Menschen damit umzugehen. Und die wollen wieder Ordnung in ihr Leben bringen. Und das ist eine Art und Weise, Ordnung da reinzubringen. Und das, also um übrigens das auch mal zu sagen, Britta, uns macht das genauso Sorgen. Also wir verfolgen das Thema auch so ein bisschen und wir haben eine kleine Tochter. Genau, deswegen betrifft uns das auch irgendwie, wir machen uns auch große Sorgen. Deswegen, wir haben das Thema auf der Liste, aber wir können jetzt leider nicht direkt helfen.
Nee, ich finde auch, also ich muss euch dauernd widersprechen, ihr helft total. ihr helft total. Und ja, vor allen Dingen ist es eben auch antifeministisch. Ne? Es ist antifeministisch in dem Sinne, dass es eben doch, ich glaube schon, dass auch ein Backlash ist, da hast du recht. Ich glaube, es ist durchaus ein Backlash, man kann den Begriff nutzen, darauf, dass eben, du hast gesagt, mehr Stimmen am Tisch sitzen. Das ist ja so eine Metapher, die auch ganz oft genutzt wird von Aladdin Mafalani, dem Soziologen, ne? Der sagt, so in einer Gesellschaft, sich ausplurialisiert und so. Natürlich kann Integration und auch eine Vielstimmigkeit, eine gesellschaftliche, auch zu Konflikten führen oder führt natürlicherweise zu Konflikten, weil mehr Leute am Tisch sitzen und mitbestimmen, zum Beispiel, was gegessen wird oder so, ist dann seine Metapher bei ganz viele
Ich glaube, seine
partizipatorische
Metapher geht
Geschichten.
sogar noch so weit, dass er sagt, dass die Menschen jetzt auch Einfluss nehmen auf das Rezept. Also
Ja,
sozusagen,
auf
es
das
geht jetzt darum,
Rezept,
dass sie da
ja.
sitzen, nicht nur mitessen, sondern jetzt eben auch das Rezept mitbestimmen wollen. Und das ist
Genau,
natürlich
und
ihr gutes Recht.
Manche sitzen noch auf dem Boden und andere wollen hoch und so, ne? Genau das, also auch wieder Tipp, immer Falani lesen ist eine gute Idee. Aber auch, ich dachte gerade, bei diesem ganzen hier Machismus und Sexismus hat Tobias Ginsburg auch ein sehr gutes Buch geschrieben. Ich habe mich gerade so ein bisschen umgedreht für alle, die gerade nur zuhören. Ich sitze hier vor meiner neuen Bücherwand. Dementsprechend hatte ich gerade suchenden Blickes mich nach hinten gedreht. Irgendwo ist es auch. Die letzten Männer des Westens von Tobias Ginsburg. Ein sehr gutes, weil szenisches, aber irgendwie auch inhaltlich tiefes Buch über eben gerade diesen Maskulinismus, der auch in der AfD und bei diesen ganzen, da kommen auch der Rapper hier, die wir genannt haben, Chris Ares und Co., kommen da auch mal am Rande vor oder diese ganzen Burschenschaften, er besucht dann Burschenschaften und sowas und ist da so richtig unterwegs und ja, und probiert halt diesen Leuten so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu gucken, was denn da los ist, dass wir diese fragile, fragile Männlichkeit haben, die sich die Vergangenheit zurückwünscht. Ja, doch, doch. Wir haben hier noch eine na, ne, wenn man danke euch, sagt erstmal Britta. Okay, ja, sehr gerne doch. Und auch, ja, gerne nochmal in die Runde. Möchte jemand hier anschließen? Möchte jemand widersprechen, möchte jemand ergänzen, möchte jemand was ganz anderes unbedingt noch sagen, hören, fragen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mündlich machen würdet, das wäre super, also wenn ihr euch melden würdet, aber wer ganz schüchtern ist, kann das ja gerne auch per Chat tun, dann lesen wir es natürlich vor. Ja, da gibt es eine Frage, okay, möchtest du dich melden? Das wäre vielleicht sogar super, wir sagen auch nicht, wissen auch gar nicht, wie du heißt, du kannst hier ganz anonym. Kannst du die Hand heben und dann können wir dich rannehmen, wenn du magst.
Desert habe ich gelesen.
Ja,
Ich beherrsche nämlich
okay.
Leadspeak.
So, hier, ich kann mir, wo habe ich dich?
Zumindest.
Ja. Kann man dich hier, genau, ich kann dich bitten, den Ton anzuschalten. So, okay. Wenn du möchtest, kannst du gern was fragen.
Hallo, hört ihr mich?
Hi,
Ja.
ja.
Ich hätte eine Frage, und zwar, was glaubt ihr, hat in den letzten 5 Monaten dazu geführt, dass die AfD um gut 5 Punkte gefallen ist?
Ja, okay. Gebe ich direkt auch wieder weiter, bevor ich das sage. Was meinte Johannes Maria? Was AfD ein bisschen gefallen? Hier nach
Ja,
Umfrage mal so, mal so.
man muss jetzt wirklich mal sagen, also so viele Medienveröffentlichungen, die kritisch war oder die wirklich krass war, wie in den letzten 5 Monaten, hatten wir in den letzten Jahren nicht. Also
Stimmt.
wenn ich mir jetzt überlege, was zu Maximilian Krah rausgekommen ist, was zu Büstrom rausgekommen ist, was zur AfD allgemein rausgekommen ist, Thema Remigration, ethnische Wahl, Geheimplan gegen Deutschland. Also es waren so viele Veröffentlichungen von der,
Aber
die Öffentlichkeit.
darf ich einhaken, Johannes, wenn du
Ja.
sagst, so viele Veröffentlichungen, das klingt ja, als hätten wir eine linksgrün versiffte Presse, die einfach nur schlechte Presse herbeischreiben will für die armen, armen
Stimmt.
AfDler. Wir müssen
Ja.
aber korrigierend sagen, die leisten sich einfach total viel Korruption und total viel Straftaten und total viel schreckliche menschenfeindliche Dinge, über die man schreiben muss.
Aber worauf, glaube ich, Johannes hinaus wollte, ist, dass das vorher ja auch alles stattgefunden hat, aber jetzt erst in die mediale Öffentlichkeit gekommen ist, sozusagen.
Ah,
Also
das.
sozusagen wir jetzt erst Menschen mit diesen Inhalten erreichen. So, also der
Stimmt.
Büstron hat sein Geld auch vorher schon genommen, aber da hat es keiner mitgekriegt und deshalb
Ja.
sozusagen so. Also genau, oder? Ich
Ich denke auch,
habe jetzt
dass.
einfach gesagt, was
Nee.
du meintest.
Ja, ich denke auch
Wir hätten
sozusagen,
es
dass
erfahren, wenn ich dich
das
nicht
hätte
brutal
alles
unterbrochen
gepasst.
hätte. Es tut mir leid, Johannes. Rede bitte weiter.
Genau, nee, ich denke einfach sozusagen, dass die Aufmerksamkeit gewachsen ist und dass die Leute da sehr, sehr viel genauer hinschauen. Da ist die Sensibilität einfach gewachsen. Und zwar von bis. Und dann muss man auch sagen, ich habe das vorher schon mal kurz erwähnt, es gibt eine Kernwählerschaft bei der AfD. Das ist, also ich glaube, man spricht von 50% ungefähr. Das ist immer noch sehr, sehr viel mehr als bei allen anderen Parteien. Also überzeugte Kernwählerschaft, die nicht wechseln wird, die man nicht mehr erreichen kann. Aber das bedeutet natürlich auch, dass 50% auch eventuell noch überzeugt werden kann. Und es sind jetzt
Ja.
eben auch noch neue Parteien mit dazugekommen aufs Tableau. Sarah Wagenknecht, es gibt eine, kann ich gleich mal Werbung machen für einen anderen Podcast mit bei Katharina Nukun. Die hatte mit einer Forscherin gesprochen vor einiger Zeit, die sich Sarah Wagenknecht ein bisschen angeschaut hat. Und bei dieser Untersuchung kam eben raus, dass Sarah Wagenknecht unter AfD-Wählern und Wählerinnen fast genauso beliebt ist wie Alice Weidel. Also
Ja.
ganz knapp dahinter. Das bedeutet sozusagen, dass sich sehr, sehr viele Menschen da auch allein deswegen vorstellen können, die Sarah Wagenknecht zu wählen. Deswegen würde ich schon sagen, da gibt es eine gewisse Wählerwanderung oder ich sage mal eine gewisse Fluktuation, wie sich das jetzt letztendlich entscheiden wird. Momentan sind es Umfragen. Da geht es natürlich auch ein bisschen um soziale Erwünschtheit momentan. Wir werden sehen, wie sich das dann letztendlich an der Wahlurne dann ausgeht. Aber momentan würde ich sagen, dass es da sehr, sehr viele Entwicklungen gibt, die gegen die AfD gehen.
Also besonders, wenn man halt jetzt auf die Landtagswahlen schaut, sieht man das jetzt auch an den Umfrageergebnissen, dass die BSW aus dem Stand irgendwo zwischen 11 und 16%, je nach Umfrage und Bundesland, gestartet ist und das eigentlich basically ohne irgendwelche Inhalte. So, also wir wissen
Ja.
eigentlich gar nicht, wofür sie steht. Wir wissen, dass Sarah Wagenknecht natürlich im Osten super beliebt ist, aber ja, trotzdem, ja, das noch Ergänzung. So.
Ja, total. Ich bin gestern auch hier durch Berlin gelaufen und auch die Wahlplakate und so von Wagenknecht und so. Auch wieder die politische Kommunikation ist dann auch total ja, simpel und irgendwie auch, ich finde es auch eine schreckliche Partei und eine sehr problematische Bewegung. Aber auf kommunikativer Ebene, wenn man mit der Lupe nur das Plakat anguckt, ist es dann doch gelungen halt. Ne? Da steht dann eben auch so Frieden statt Krieg und
Ja,
sowas.
und Frieden
Ne? Und
statt Krieg,
mein.
Sie haben die Wahl, steht da. Das hat mich als
Ja.
Mensch mit ukrainischem Migrationshintergrund hat es aufgeregt.
Oh ja, total. Ja, klar. Oder Meinung statt Maulkorb und so, die kleinen AfD-mäßigen Botschaften eben auch. Und übrigens, kleiner Nachtrag, ich habe das auch gehört, die Folge, die du meintest bei Katharina Nokun. Und zwar heißt, ich habe es mir gemerkt, weil die Frau so ein bisschen ähnlich hieß, aber nicht verwandt, nicht verschwägert, Sarah Wagner. Heißt die Forscherin, die über Wagenknecht dann sprach, bei Katharina Nokun im Denkangebot Podcast.
Klasse
Tipp von
Folge, sehr
uns.
interessant.
Das ist eine gute Folge auf jeden Fall. Ich hätte auch tatsächlich BSW gesagt. Das ist also klar, negative Presse und zu Recht und eine kritische Öffentlichkeit und schlechte Presse berechtigt schlechte Presse der AfD, ja. aber das ist jetzt eine vermeintlich weniger neonazistische Alternative gibt, weniger rechtsextrem vermeintlich, das also nimmt das mir jetzt dann, ja, oder dass sie auch auftreten als Alternative zur Alternative. Aber aus meiner Sicht oder auch mal euch beide gefragt, wie nehmt ihr das die BSW wahr? So? Also ist das also. Also da hat doch jemand eine Links-Rechts-Schwäche, oder nicht? Das ist doch irgendwie, da läuft doch, also...
Links-Rechts ist sowieso nur ein Konstrukt.
Ja, genau, damit, okay, dann... Das wäre die nächste... Okay, dann fangen wir damit an. Dann fangen wir damit an. Ist links und rechts überhaupt noch... sind das sinnvolle Kategorien aus eurer Sicht? Oder ist das... Also ich höre das schon raus, Maria, du bist da so jetzt... Nee, das ist Schnee von gestern. Kann man damit noch operieren? Also kann man damit noch handeln? Oder ist das so... Weil ich frage mich auch, ne? Also hier sowas wie populistische Parteien. Ist das Rechtspopulismus, Linkspopulismus, irgendwas dazwischen? Ist es irgendwie auch scheißegal, was es ist? Oder mal so in einigen Programmpunkten jetzt, BSW zum Beispiel, schwierig also zu greifen.
Darf ich eine Frage stellen?
Vielleicht, ja, ganz kurz, vielleicht Maria antworten lassen, dann super gerne. Ja. Ja, Maria?
Ach so, ich dachte, du hast gesagt, darf ich eine Frage stellen?
Das war Desert, hat eine Desert, glaube ich. Ja. Desert, nee, komm, dann stell die Frage. Stell die Frage.
Maria, an dich. Als Frau, für wie authentisch hältst du Sarah Wagenknecht?
Ich glaube, da bin ich wirklich, da fühle ich mich nicht, weder als Frau repräsentativ noch als Sarah Wagenknecht-Kennerin, fühle ich mich nicht befähigt, diese Antwort zu geben. Da möchte ich nicht drauf antworten, weil ich es einfach nicht beantworten kann.
Kann man keine Authentizität, darf ich Sarah Wagenknecht nicht authentisch oder wenig authentisch finden, weil ich ein, nein, Quatsch, weil ich ein
ich
Mann bin?
Ich habe einfach keinen, ich habe zu wenig Bild und Ton von ihr im Kopf, um jetzt irgendwie zu wissen, ob ich sie als authentische Persönlichkeit wahrnehmen würde. So, ich weiß da einfach viel zu wenig darüber und würde mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, diese Person ist fake oder authentisch oder halb oder so.
Ja, ich habe mal irgendwas dazu gelesen, ich kann jetzt aber leider keine Quelle benennen, wo wir vorher bei... Und wir waren, ja. Und da habe ich nur irgendwie mitgekriegt, dass es bei ihr wohl einen ziemlich großen Unterschied gibt, sozusagen zwischen ihrer Kamerapersona und der Off-Persona. Okay. Die ist wohl sehr schüchtern und sehr zurückhaltend und sehr leise, wobei sie ja doch sehr aggressiv und ja, oder zumindest jetzt derzeit sehr aggressiv auftritt. Also es gibt wohl da.
Aber jetzt sind wir schon sehr im Gossip. Also
ja, ist schon so.
Lass uns
nein,
da
dafür, nein,
gleich lassen
ja,
wir das. Bitte, aber also zumindest das, was authentisch, also ich sag mal so, ne? Das ist, habe ich hören sagen, keine Ahnung. Mehr will ich dazu nicht sagen. Kannst du das bestätigen?
Ich, ich kann nichts bestätigen. Also ich kenne die auch nicht privat, was weiß ich denn, wie die Fakten. Ich habe es noch nicht, jetzt aber leider kein Gossip gelesen. Ich bin total interessiert, sehr gossip-offen, was es angeht. Ich habe gerade nochmal so mit einer Hand recherchiert, musste sofort denken an die das Kompakt-Magazin, das ja auch durchaus extremistische, rechtsextremistische ja, Inhalte mitunter Fall bietet. Die hat, das hat mal Sarah Wagenknecht auf dem Cover gehabt, als Zitat, die beste Kanzlerin. Eine Kandidatin für links und rechts. Ach, das stand da unten. schon länger her. Und seitdem hat Wagenknecht, auch muss man zu ihrer Ehrenrettung dann natürlich auch sagen, hat sie auch ja der AfD und Co. auch einige Schellen gegeben oder ausgeteilt und so. Und diese ganzen rechten Publikationen, die feiern sie jetzt weniger als vor ein, zwei Jahren.
Das stimmt. Nach dieser Aussage von ihr hat sich dann nämlich Jürgen Elsässer auch nochmal gemeldet und hat sehr verschnupft reagiert auf diese Aussage.
Gekränkt.
Wir haben dazu auch eine Ausgabe geschrieben, die hieß damals, was ist die Querfront? Weil es eben genauso dieses Elsässer-Thema ist. Deswegen ist es jetzt wenig überraschend, dass er derjenige war, der Sarah Wagenknecht auf das Cover gehoben hat.
Ja. Er ist der Kopf hinter der Publikation. Ja.
Genau. Mhm. Er ist der Herausgeber, Chefredakteur vom Kompaktmagazin. Genau. Und war auch schon immer ein großer Fan. Und das war auch ein bisschen strategisch auch veranlagt. Es gab auch von Björn Höcke, gab es mal auf eine Rede, da gab es zwei Demonstrationen, die da gleichzeitig stattfanden. Einerseits von der AfD, andererseits von, keine Ahnung, warum Sarah Wagenknecht da war. Ich glaube, das war das mit, Na, ist egal. Ich glaube, es ging auf jeden Fall um Beendigung des Krieges.
Friedensdemo.
Die Friedensdemo, wo sie sich damals engagiert hat, genau. Und da gab
Ja.
es eben eine Einladung von Björn Höcke live auf der Bühne. Da gab
Ach,
es eine Handreichung in
stimmt.
Richtung Sarah Wagenknecht. Kommen Sie zu uns, Sie wollen es doch auch. Wir würden doch so gut zusammenarbeiten. Genau, und es gab sozusagen sehr, sehr offene und liebevolle Offerten von AfD-Seite.
Ach ja, also, ist auch, also für mich ist das wirklich Pest und Cholera. Ne? Also für mich ist das wirklich, ich finde das ganz, ganz schlimm.
Aber zu deiner
Ja.
Eingangsfrage, Jan, wollte ich eigentlich nochmal sagen, ich glaube schon, dass wir da vokabularmäßig an unsere Grenzen kommen werden mit der BSW. Ja, also das ist, finde ich
Rechts,
schon,
links.
ja, also dass wir eben nicht das so eindeutig sagen können und wir aber aufpassen müssen, dass wir eben jetzt dann uns nicht so ins Bockshorn jagen lassen von wegen, ja, seht ihr, das ist nämlich gar nicht rechts, das ist nämlich links oder irgendwie, also so, sondern
Ja.
dass wir uns schon bewusst machen müssen, woher das Gedankengut kommt, so, ne? Und dass es aber natürlich auch Menschen gibt, die eben nicht schwarz und weiß denken, so, das ist ja auch in Ordnung, so. Nur wir haben uns prinzipiell halt erstmal in diese Lager aufgeteilt und jetzt mit der BSW müssen wir uns da so ein bisschen alle neu sortieren und da tun wir gut daran, da selbst eine Deutungshoheit irgendwie uns zu suchen, also so uns Vokabular zu suchen und das für uns klar zu machen, um uns das eben nicht oktroyieren zu lassen, was die BSW sein will und deren
Ja.
Narrativ übernehmen zu müssen, um am Ende, weil wir selber blank sind in unserer Einordnung.
Super Punkt, richtig wichtiger Punkt, ja, sehe ich genauso. Also, dass wir einerseits haben, was die Leute als Image nach außen, als Öffentlichkeitsarbeit, als PR so nach außen tragen. Und da muss man auch natürlich sagen, das machen alle Parteien so, wir sind die geilsten, wählt uns, ist selbstverständlich das demokratische Prinzip und wir sorgen für Gemeinwohl, Wohlstand und alles wird besser mit uns. Man wäre auch schön dumm, wenn man das Gegenteil sagen würde. Das auch mal so. Aber genau, dass man da genau hinschaut, finde ich, und mit guten Begriffen und die Show, sage ich mal, nicht abkauft, so, sondern hinterfragt, kritisch hinterfragt. Aber ich denke, wir können schon einiges aus dem Rechtspopulismus oder Rechtspopulismusforschung nehmen und auch total übertragen auf das, was bei Wagenknecht und BSW passiert. Da ist so viel Überlappung und auch klar, was du gerade meintest mit diese Friedensdemos, die Demos, die sogenannten, da selbstverständlich gehen die Friedensappelle dann an Scholz und an die Ukraine und so. Und die gehen nie an Putin. So, das ist ja dann auch klar. Also, dass diese ganz krassen strategischen Auslassungen und Halbwahrheiten und Desinformationen dort bei Wagenknecht und Co. genauso stattfinden wie bei der AfD und auch mehr als bei anderen Parteien, das ist, glaube ich, klar, würde ich sagen. Oder zumindest mir oder euch auch oder den hier, die meisten hier wahrscheinlich auch, die, wer jetzt BSW super geil findet, wird widersprechen wahrscheinlich. Also ihr könnt auch jetzt, falls hier jemand widersprechen möchte, das muss auch kein
Aber
BSW-Hate-Club werden hier.
Heike hat gerade einen Vorschlag gemacht, wie wir BSEW benennen können, also politisch korrekt benennen können. Sie schlägt vor aalig im Sinne von
Ahrlich.
flutschig und nicht greifbar schwimmen. Aber Heike hatte, glaube ich, vorhin noch eine Frage. Sie hatte sich gemeldet und dann war sie irgendwie fort. Ich will jetzt hier niemanden ins Rampenlicht zerren, der das nicht möchte, aber ich will es einfach
Ahrlich,
mal
ja.
erwähnen.
Ich mag alle, aber ich mag alle. Sushi, Unagi und so. Das sind alle, sind unser sonst sehr. Nein, nein, Quatsch. Wir keine Tiere beleidigen. Nein, Quatsch. Die Frage hat sich erledigt, hören wir gerade. Okay, die Frage hat sich erledigt. Ja, wie sieht's denn sonst aus bei euch? Was für Assoziationen, was für Gedanken haben sich aufgetan, während wir so gesprochen haben? Möchtet ihr noch was nachfragen, hinzufügen, uns krass widersprechen? Beleidigungen vielleicht nicht, weil ich zeichne ja auf. Das ist doof für euch dann. Also nein, also doch, Beleidigungen auch. Wenn es nette Beleidigungen sind, dann geht's noch. Aber nee, im Ernst, wie sieht's aus? Oder europawahlmäßig irgendwas, was ansteht? Ja, vielleicht, dann vielleicht mein Punkt, die nächsten anstehenden Wahlen auch. Ne? Ihr habt angedeutet, ihr wohnt eventuell auch in Bundesländern, wo dieses Jahr noch gewählt wird. Also nicht nur Europawahl, sondern auch sonst. Wie große Bauchschmerzen und Sorgen machen euch denn diese Wahlen im Osten? Und oder ist das jetzt, seht ihr dem Ganzen stoisch entgegen?
Also wir sind auch die Gruppe von Menschen, das liest man ja auch immer wieder, besonders von POC auf LinkedIn zumindest, die soziale Plattform, wo ich unterwegs bin, dass sie sich sehr viele
Folgt
Gedanken
Maria auf
machen.
LinkedIn, folgt Maria auf
Folgt auf
LinkedIn.
genau, LinkedIn, super, super, super Ding, LinkedIn, ganz klasse. Nein, aber da die machen sich Gedanken, was sie machen, wenn das hier, sag ich mal, kälter wird, das Klima, sagt man das so, wenn es blauer wird. Wir gehören auch dazu. Ich sage zu Johannes, alle 5 Meter müssen wir mal einen Plan machen, was hier passiert. Die AfD ist in Sachsen bei 31% immer noch, damit
Wow.
stärkste Kraft. Ja, es gibt natürlich immer noch so den Gedanken, wird sie dann wirklich den Ministerpräsidenten stellen? Gerade in Thüringen tut sich das ja auf, die Frage. Ja, aber Johannes ist immer noch so ein bisschen positiver gestimmt, dass die Zukunft nicht so blaubraun ist, wie ich sie mir picture. Aber ich bin da schon so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, wohin könnten wir gehen, gerade eben im Hinblick auf ein heranwachsendes Kind. Und sehe aber bislang noch keine Option, die sowohl klimawandelmäßig als auch blaubraunmäßig nicht so ist wie Deutschland. Und deswegen bin ich
Ich
so ein
wollte gerade sagen,
bisschen.
in Deutschland oder Ausgleich, das ist Auswandern oder in Deutschland Bundesland wechseln, was wäre jetzt. Also ihr müsst euch auch nicht in die Karten gucken lassen, wenn
Nee,
ihr
also.
wählt.
Da gibt es halt leider keine Karten zu gucken. Ich würde gern sagen, ja, weiß nicht, also wir emigrieren in die USA, aber da sieht es auch nicht besser aus. Da ist jetzt bald ein
Nee.
verurteilter Straftäter Präsident. Und ja, also weißt du,
Wer
es
weiß.
ist, das klingt jetzt irgendwie alles so lustig, aber tatsächlich, wie gesagt, also ich bin Mensch mit Migrationshintergrund, ich habe eben eine Tochter. Das sind alles Dinge, die wir hier schon besprochen haben, die ich wirklich brenzlig finde, und ich mache mir da wirklich Sorgen. Und ich kann auch jedem das, ich bin schon wieder hier, wir sind nur in der Werbung, aber das Buch von Florian Illies, Liebe in Zeiten des Hasses oder auch 1913 oder besonders eben das Erstgenannte, das sind sehr interessante Bücher, wo es darum geht, sozusagen, wie die ganze kulturelle Elite Deutschland verlässt, Anfang der 30er Jahre, beziehungsweise 29 bis 39. Und das ist schon interessant, dass viele Leute so ein bisschen den Absprung verpasst haben und um das Land zu verlassen und dann so ein bisschen stuck in Germany waren und die ganze Nazi-Zeit miterleben mussten, eben mit teilweise fatalen Folgen wie Tod, Sterben und Verderben. Und du hast jetzt in deinem letzten Newsletter geschrieben, wir sind noch nicht in Weimarer Verhältnissen hier. Wir haben andere Voraussetzungen hier gerade in Deutschland, und das ist auch gut so. Und trotzdem kommt man nicht umhin, ein gewisses Angstgefühl zu haben. Und ja, ich blicke mit Sorge tatsächlich auf die Wahlen erstmal hier bei uns im Bundesland, aber später auch nächstes Jahr dann in der Bundesrepublik. Und ja, Punkt. Also sonst hätten wir vermutlich auch den Newsletter nicht gemacht, weil es auch so eine gewisse Verzweiflungstat war, irgendwie noch mehr Menschen vielleicht zu erreichen, wach zu rütteln und so. Und ja,
Ja,
voll
also
der
ja.
Downer irgendwie jetzt gerade gewesen,
Nein,
ne?
nein, 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 nein,
Also es
nein.
frustriert mich auch so ein bisschen, weil seitdem wir diesen Newsletter machen, haben wir auch so relativ viel, schnell und viel sozusagen gelesen und verstanden, was man besser machen könnte. So, also zum Beispiel mal nicht rechte Narrative übernehmen in etablierten Parteien als Beispiel. Also man könnte sozusagen eine andere Politikform machen, um da vielleicht so ein bisschen das Wasser abzugraben.
Ja.
Aber also ich glaube sozusagen noch an die Lösung, oder ich glaube sozusagen noch an diesen Umschwung. Ich lese gern das Verfassungsblog, die ja in die, das Thür ich weiß nicht, ob das die Leute kennen, die haben das Thüringen-Projekt, und dort haben die mal durchgespielt, was passiert, wenn autoritäre Parteien an die Macht kommen und wie sie dann sozusagen das System umbauen könnten. Und das Ziel des Ganzen ist, das System stärker zu machen, besser zu schützen. Und ich sehe sozusagen all diese Projekte und ich sehe all diese Initiativen und ich sehe eben all diese Leute, die sich dafür einsetzen, dass es morgen noch genauso gut ist oder vielleicht sogar wieder ein bisschen besser, als es heute
Ja.
ist. Und das ist das, woran ich glauben möchte. So, vielleicht bin ich naiv, vielleicht gehöre ich dann auch zu dieser. Ist nett, dass du uns übrigens mit dieser Elite von damals verglichen hast. Das war ja
Ja,
deine Analogie.
kulturelle Elite, das stimmt.
Genau.
Also ich sehe uns jetzt schon als
Ja.
an.
Also
Nein, das
sonst
war.
wärt ihr doch nicht in meinem Podcast, wenn ihr nicht die
Ja, das
kulturelle
stimmt.
Elite. Ist doch auch klar eigentlich.
Ja, also ich glaube, so ein Plan B ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu haben, aber ich drücke einfach mal ganz fest die Daumen, dass der niemals notwendig wird.
Ja, verstehe ich,
Feste
verstehe
Daumen
ich.
drücken hat ja noch immer geholfen, ne?
Ich schreibe auch ein
Oh.
Newsletter dafür.
Ja,
Okay.
gut.
Ja, ich kann euch beide voll gut verstehen. Ich kann euch beide voll gut verstehen. Ich habe natürlich andere Voraussetzungen in dem Sinne, dass ich irgendwie, ich bin Wessi in Berlin, so, dass das irgendwie dann nochmal eine andere Nummer. Und ich bin auch, man wirft es mir manchmal vor, Zwangsoptimist. Man wirft mir manchmal zu viel, auch auf den Newsletter, den du gerade angesprochen hast, den, wo ich dann meinte, hier ist noch nicht 5 vor Weimar und auch nicht als einziger, es also sind noch andere Stimmen. Also der Weltuntergang ist noch nicht in greifbarer Nähe und so. Oder auch, was du gerade meintest, Maria, Trump sei oder verurteilter Straftäter, bald Präsident. Ich wurde jetzt schon zweimal zusammengefaltet diese Woche im Netz, einfach weil ich dann sagte, nein, Leute, das ist noch irgendwie offen und das, ne, und diese Verurteilung von Trump jetzt und so, das will ich jetzt nicht hochjazzen zu, der ist raus. Und nein, im Gegenteil, es kann total zu Trotzhandlungen kommen und diejenigen, die Radikalisierten, die ihn geil finden, finden ihn jetzt noch geiler, so, na ja, natürlich, aber ich mag es auch nicht, wenn Leute so tun, als wäre die Messe schon gelesen, ne? Und als wenn Leute so tun, als wäre der Typ kurz vor Amtseinführung und so. Das ist mir dann auch, weil dann denke ich auch, so meine politische Arbeit, die ich übrigens, um so ein bisschen den Bogen zum Anfang zu kriegen, auch nicht, auch so an der Grenze. Aktivismus oder eben Wissenschaftskommunikation, Essayismus, auch bei mir ganz viel, ne? Also schon viel auch von mir drin. Aber dann würde ich auch sagen, okay, wenn eh bald wieder Trump, wenn eh die AfD gewinnt und eh Trump bald an der Macht ist, dann kann ich die Schreiberei auch lassen, so ungefähr. Dann ist es irgendwie auch Latte. Also vielleicht braucht man so ein bisschen Zwangsoptimismus auch, um seinen Kram hinzukriegen in seiner Arbeit und um zu funktionieren. Also ich brauche es, vielleicht nicht Mann. In der Mannform ist ja immer schwierig. Ich brauche das. Ja, doch. Doch, doch. Und ich kriege ja auch Lob.
Also ich brauche diese Form von Selbstwirksamkeit. Also ich muss davon ausgehen, dass es irgendwas bringt, was ich tue.
Ja.
Auch wenn ich sozusagen einen Newsletter verschicke und da jetzt, ich sag mal, wenig Reaktionen darauf bekomme. Aber trotzdem, sozusagen, ich habe das Gefühl am Ende, wenn dieser Text dann fertig ist oder rausgegangen ist, dass ich damit vielleicht irgendjemand dann ja irgendwie ein bisschen helfen kann bei irgendeiner Entscheidung oder in irgendeiner Situation. Und das ist es. So, das brauche ich.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt übrigens. Und ihr habt ja übrigens apropos Reaktion schon eine schöne positive nochmal im Chat. Es tut sehr gut, dass Leute wie euch beide zu treffen, dass ihr da am Start seid und sowas macht. Also auch die Perspektive, auch die optimistische scheint hier gut gefunden zu werden. Und nochmal vielleicht in die Runde an alle. Es macht wirklich schon einen Unterschied, Feedback zu geben, Leuten zu sagen, hey, das ist gut, ich habe was gelernt, es hat mir Spaß gemacht, was auch immer. Also wenn ihr irgendwie Newsletter, Künstler, Autorinnen supportet und immer auch kurz nur eins irgendwie sagt, hey, das fand ich interessant, danke, ne, viele Grüße. Das ist schon nett, sowas zu kriegen auch, sage ich auch ganz persönlich. Und ihr kriegt ja wahrscheinlich auch mal Hate oder so ab, ne, oder auch mal Zeug ab, so, ne, und ich ja eben auch, wo man dann auch sagt, es ist schon ganz geil, wenn sich Hate und irgendwie, muss ja keine Komplimente sein, die irgendwie aus Luft gegriffen sind, aber wenn Lob für die Arbeit, sachliche Lob irgendwie, wenn das irgendwie die sich die Waage hält, mit dem ich finde dich und wenn die AfD in der Macht ist, dann hast du Probleme, so ungefähr. E-Mails, die man ja auch bekommt, oder ich auch bekomme, wieder Ich-Form, dann ist das schon auch jede, hey, es ist gut, was du machst und ich fand es wie gut, ist ein wichtiger Kommentar eigentlich. Und hilft einem ja auch, den Optimismus zu behalten. Hier, genau.
Darf ich?
Desert mit? Ja.
Ja. Also, Jan, ich kenne dich eigentlich von Blue Sky.
Ah ja.
Und ich war ja auch auf Facebook, Twitter, 10 Jahre Geschichte und so weiter. Und ich würde gerne etwas erwähnen. Es ist wirklich, wirklich viel wert, ein soziales Netzwerk zu finden, in dem sich die Leute wertschätzen. Und nicht einfach jedes Mal bei jedem Wort direkt an die Google gehen. Und genau diese Kultur finde ich gut. Das tut uns psychisch auch gut. Und wir sollten auch einfach in die Richtung auch einfach den Leuten wieder sagen, ey, hört auf, euch gegenseitig da die ganze Zeit fertig zu machen. Ne? Seid nett zueinander.
Oder
und das hat
sachlich,
nichts mit... hat nichts mit zwecklosen Optimismus zu tun. Das sind einfach nur so ganz einfache Dinge, die wir alle in der Familie gelernt haben. Ja. Ja. Vielleicht mag jemand noch von den anderen was dazu sagen. Also es ist schön, wenn sich die Leute nicht direkt fertig machen.
Das stimmt.
Finden wir auch. Danke. Danke für die Gedanken. Und ja, das ist fast schon sehr, sehr schlusswortig gewesen. Also es war sehr, sehr gelungen. Und ja, ich möchte bei euch beiden noch sehr gerne die Gelegenheit geben. Möchtet ihr noch was sagen, was mitgeben? Also ich mache gleich noch, keine Sorge, ich mache gleich noch einen Rausschmiss, Abmoderation und Rausschmiss. Aber was ist so, möchtet ihr unseren Menschen hier noch etwas mitgeben auf den Weg?
Wählt nicht die AfD?
Guter Tipp, ja, sehr guter Tipp.
Also, ihr könnt wählen, was ihr wollt. Es ist Wahlfreiheit.
Wollte ich gerade sagen.
Aber vielleicht lasst ihr es trotzdem. Also ich glaube mal, heute in unserem Echo-Raum hier, na, außer, also da wird jetzt wahrscheinlich, und wer dann hier ist und inkognito AfD-U-Boot, das ich unterstelle es natürlich niemandem, aber das, die werden es dann alle, ne? Alle, die jetzt wissen, wen sie, also alle wissen jetzt, wen sie wählen, egal, sei es jetzt bei der Europawahl eh und.
Ja, wir sind auch nur so ein kleines Gegengewicht dazu, dass Elon Musk ja schon dazu aufgerufen hat, die AfD zu wählen. Also von dem
Ja,
her, das
und der
ist ja nur
jetzt,
same, same.
das, boah, das sind alles Baustellen, ne? Und Elon Musk, der jetzt ja Trump mit Trump telefoniert und die sind jetzt auch total down und er soll vielleicht dann, wenn Trump gewählt wird, was übernehmen in der Regierung. Es ist alles, es ist ja schon alles, du hast ja auch recht, Maria, es ist alles auch ein großer Politalbtraum. Das ist schon auch richtig. Also da ist es auch schwer, sich seinen Zwangs- und Restoptimismus zu bewahren, dass das angesichts der politischen Realität und der Nachrichtenlage. Aber hey, das fand ich ein guter Abend auf jeden Fall. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch an alle Zuhörerinnen für die Fragen, also alle Live-Zuhörerinnen und auch an alle, die zugehört haben bis jetzt beim Podcast. Auch tatsächlich fast 2 Stunden dann gleich. Mega cool. Das war sehr inputreich. Und auch was die Wahl angeht, vielleicht ein Spruch, den man immer wieder hört und den man auch zitieren kann, den ich gut finde. Wählen ist wie Zähneputzen. Wenn du es nicht machst, wird's braun. Ne? Also tatsächlich das ein bisschen pointig, aber definitiv wahr. Und ja, ich möchte auf jeden Fall euch nochmal animieren, alle, die jetzt hier zuhören, den Wir Rechte Reden Newsletter zu abonnieren. Den gibt es komplett umsonst auf Steady. Aber, jetzt kommt das Aber, es gibt immer ein Aber, ne? Das Aber, wenn ihr die grandiose Arbeit von Johannes und Maria supporten wollt, dann kann man das auch auf Steady. Ja, also für kleines Geld, für wirklich für ganz wenige Euros im Monat. Und das ist auch wichtig, weil gute Arbeit sollte unterstützt werden. Ich bin auch auf Steady, das wisst ihr auch. Ihr kriegt von mir auch viel Content umsonst und manches ist Paywall. Aber ja, die Arbeit, die wir tun, auch die heutige, die macht uns viel Spaß, glaube ich, meistens viel Spaß, aber eben auf jeden Fall auch Anstrengungen, die ganze Recherche, die Durchführung, die Nacharbeit und so weiter. Also, falls ihr uns, unsere Newsletter, unsere Projekte supporten wollt, dann wäre das auf jeden Fall super cool und wir sind sehr dankbar. Und falls nicht, kriegt ihr auch trotzdem ein bisschen Content von uns. Und genau, Maria ist noch auf, oder beide seid auf LinkedIn, ne? Ihr seid noch auf LinkedIn, ihr seid auch auf Blue Sky, genau, und wo seid ihr noch? Wo soll man euch noch? Insta nicht? Seid ihr auf Instagram? Nee, auf Instagram nicht. Also auf jeden Fall
Instagram
den,
postet doch jetzt politische Inhalte, da sind wir
ja,
nicht.
genau. Lohnt sich eh nicht, ist eh alles Quatsch. Und nee, also folgt auf Threads, Fragezeichen wird hier gefragt, auch noch nicht. Siehst du, also LinkedIn und auf jeden Fall, wie gesagt, ihr kriegt eine E-Mail einmal die Woche. Und die E-Mail ist sehr cool und natürlich auch optional. Man sieht ja auch immer, wie viele Leute die E-Mails öffnen, ne? Frag ich immer. Na gut, man hat viele Newsletter vielleicht, da öffnet man nicht alles. Kenne ich auch bei mir. Ich darf es ja sagen, bei mir öffnet circa die Hälfte. Das könnte gefühlt ein bisschen mehr sein, aber ich glaube, das ist auch normal. Ihr nickt auch beide, ihr nickt. Ne? Das ist so ungefähr die normale Richtung. Also abonniert unseren Newsletter, falls es nicht tut. Empfehlt unseren Newsletter, falls ihr wollt. Wir stecken ganz viel Arbeit rein und oft lohnt es sich, glaube ich. Und so oder so wünsche ich euch einen ganz schönen Abend und eine schöne restliche Woche. Ne?
Vielen
Also,
herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Hat Spaß
nicht
gemacht.
dafür.
Danke.
Vielen lieben Dank für die Gedanken und für alles und bis bald im sogenannten Internet.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.